Hallo und herzlich willkommen zum Schreibmein-Podcast. Der Podcast, in dem Autorinnen und Autoren eingeladen werden, um zu schauen, wie die so an das Thema eigenes Buchschreiben herangehen. Und heute in der 33. Folge habe ich den lieben Dirk Osigus im Podcast. Er ist Krimi- und Thriller-Autor und um das Ganze noch ein bisschen mehr zu spezifizieren, schreibt Wuppertal-Krimis und Wuppertal-Thriller. Und was es mit diesen lokalen Romanen auf sich hat, das ist heute, ich würde sagen, Fokusthema, besonderer Fokus. Da werden wir heute auch nochmal besonders drauf zu sprechen kommen. Und wo wir auch heute viel drüber reden werden, ist sein zweiter Roman Selbstgerecht, der Wuppertal-Thriller. Und bevor ich meinen netten Gast begrüße, noch die altbekannte Information, alle in der Folge genannten Links, die noch erscheinen werden, auftauchen werden im Gespräch, sind wie gehabt in den Shownotes oder in der Videobeschreibung. Und noch die letzte spannende neue Information. Das ist die Frage der Folge, eine kleine Rubrik, die ich mir überlegt habe. Denn es gibt ja bei Spotify mittlerweile das Feature, dass man unter der Podcast-Folge, wenn man ein bisschen runterscrollt, dass man da eine Frage einbauen kann. Und ihr könnt darauf antworten. Und ich bin sehr gespannt, was ihr dazu erzählen werdet. Es sei denn, ihr schaut es auf YouTube, dann könnt ihr auch einfach in der Videobeschreibung reinschreiben. Die Frage der Folge ist nämlich, lest ihr lokale Krimis bzw. lokale Thriller? Und wenn ja, was gefällt euch so sehr daran? Denn ich habe da bisher tatsächlich noch keine wirklichen Berührungspunkte mit gehabt. Und deswegen umso spannender, was mein Gast jetzt sagen wird und was ihr vielleicht dazu alle noch sagen werdet. Aber ganz viel Gerede alleine und das ist bekanntlichermaßen sehr langweilig. Deswegen, lieber Dirk, herzlich willkommen im Schreibmein-Podcast.
Hallo Elias, hallo. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Und wenn du noch nie ein Lokalkrimi gelesen hast, dann wollen wir das heute vielleicht ändern danach. Ich versuche dich dazu begeistern.
Ich habe gehört, du hast einen guten mitgebracht, der mich da überzeugen kann.
Das glaube ich auf jeden Fall. Also da bin ich ganz guter Dinge. Wenn du da offen für bist, dann kann ich dich da garantiert für begeistern.
Vielleicht auch spannend als Einstieg. Lokale Krimis, bist du auch jemand, der das schon vorher viel gelesen hat? Oder bist du da irgendwie jetzt vor kurzem drauf gekommen, durch Selbstschreiben? Wie hat das bei dir angefangen, dass du auf diese Thematik gekommen bist?
Das ist in der Tat eine gute Frage. Ich habe eigentlich überwiegend in den letzten 30 Jahren Thriller gelesen, die wahrscheinlich in der ganzen Welt gespielt haben. Ist nicht unbedingt in meinem Ort. Ich habe jetzt, als ich angefangen habe, mich darauf zu fokussieren, auch lokale Krimis gelesen, hier aus Wuppertal. Die Stadt ist ja nicht gerade klein. Wir sind die 17. größte Stadt in Deutschland, was manchmal gar nicht so bekannt ist. Wir haben knapp 370.000 Einwohner und es gibt hier einen ganzen Haufen lokale Krimi-Autoren auch. Nicht nur Krimi-Autoren, auch einen Haufen andere. Aber sehr viele davon, die auch lokale Krimis schreiben, die in Wuppertal spielen. Also ich bin da kein Unikat, aber Vielfalt bereichert ja das Geschäft.
Total. Ich finde es auch spannend, was du gerade direkt am Anfang gesagt hast, dass du auch in Bezug darauf, dass du ja einen lokalen Krimi schreibst oder geschrieben hast damals, dann auch vorbereitend dafür gesagt hast, okay, ich schaue mir speziell dann nochmal zu diesem Genre, wo ich schreiben will, dann Beispiele an und vielleicht gehe mal davon aus, um zu gucken, wie machen andere das, was kann man vielleicht mitnehmen, was ist vielleicht wichtig, was sind da vielleicht Punkte, die du da irgendwie mitgenommen hast, als du diese anderen lokalen Krimis gelesen hast?
Das war Teil der Vorbereitung, das ist richtig. Als ich mir überlegt habe, wo denn meine Bücher spielen sollen, das war aber dann Zufall, dass dass lokale Lesungen stattgefunden haben von Wuppertaler Autoren, die Krimis geschrieben haben. Und dann habe ich mir die angehört und die Bücher dann gelesen und war durchaus angetan. Und ich sage mal, warum soll ich in die Ferne schweifen? Wuppertal ist groß genug. Ich wohne seit 56 Jahren hier, kenne jede Ecke und ich habe hier so viele Möglichkeiten, Leute zu töten und verschwinden zu lassen. Da muss ich nicht in die Ferne schweifen.
Sehr cool. Noch der kleine Disclaimer, natürlich nur fiktive Menschen töten. Wir sind ja heute nicht auf Mordjagd in Wuppertal unterwegs. Aber sehr, sehr spannend. Und was ich auch immer am Anfang spannend finde, zum einen von dem lokalen Thema noch mal ein bisschen weg. Ich habe in der Vorabrecherche, wenn ich es richtig recherchiert habe, gesehen, dass du ja noch einen anderen Job hast, beziehungsweise Vollzeit noch was anderes arbeitest. Vielleicht damit die Leute dich auch noch so ein bisschen besser kennenlernen. Was machst du noch so neben dem Schreiben oder eher gesagt als Vollzeit-Ding?
Also die Kurzvita. Ich bin, genau, wie ich eben schon gesagt habe, lebe seit 56 Jahren in Wuppertal. Ergo bin ich 56 Jahre alt. Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder, die allerdings nur noch meine Tochter bei uns lebt. Und ich arbeite tatsächlich Vollzeit und kann mir das ehrlich gesagt auch gar nicht so richtig anders vorstellen. Ich bin auch niemand, der schon immer geschrieben hat. Ich kann also nicht sagen, oh, ich habe schon, als ich im Kindergarten war, meine ersten Buchstaben zusammengewürfelt. Das habe ich zum Beispiel gestern in dem Podcast von Nele Neuhaus gehört, die schon vor der Schule gesagt hat, hat sie geschrieben. Nein, das ist weit entfernt. Ich habe tatsächlich einen Job. Ich bin Konstrukteur. Ich entwickle und zeichne Werkzeugmaschinen. Im Moment sind das Lackiermaschinen für Laborindustrien. Und das ist auch etwas, was ich gar nicht aufgeben möchte. Ob ich jetzt tatsächlich Vollzeitautorin sein anstrebe, im Moment würde ich sagen, nein. Ich glaube, da fehlt mir vielleicht auch noch die Disziplin zu. Ich muss mich zwar nicht zwingen zum Schreiben, das mach ich sehr gerne und das freut mich auch, aber manchmal brauche ich eben so den berühmten Tritt in den Hintern, damit es dann losgeht. Und ich muss ja das nicht tun, nicht wahr? Ich lebe ja nicht vom Schreiben. Ob ich das, ja, das ist bestimmt eine schöne Vorstellung. Und so habe ich aber keinen Druck, nicht wahr? Ich kann schreiben, was ich möchte. Das habe ich gemerkt, also ich habe ja meine beiden Bücher im Self-Publishing veröffentlicht. Und das nicht, weil ich keinen Verlag gefunden habe, sondern ich mache das aus Überzeugung. Ich habe zwar angefangen, wie jeder, mir eine Agentur zu suchen damals. Die habe ich auch gefunden. Aber dann habe ich, weil ich ein etwas ungeduldiger Mensch bin, und auch mein Buch, ja, so wie ich es haben wollte, ist es aber eigentlich falsch beschrieben. Das heißt, ich habe mein eigenes Buch der Agentur und somit den Verlagen gegenüber falsch beschrieben. Und dann haben die alle gesagt, nee, sowas interessiert keinen Menschen, das will keiner lesen. Okay, habe ich gedacht, ich will es aber lesen. Und da sind wir dann bei der klassischen Zielgruppenanalyse, die ja jeder irgendwie machen muss. Ich bin meine Zielgruppe, habe ich immer gesagt. Das stimmt zwar nicht, weil man ist ja, man weiß ja, dass knapp, was ich glaube, 70% der Leser Frauen sind. Die Männer machen ja offensichtlich scheinbar lieber andere Sachen als zu lesen. Aber ich schreibe das, was mir gefällt, was ich lesen möchte. Und da ich aber nicht meine Zielgruppe bin, na gut. Deswegen weiß ich nicht, ob ich so Mainstream geeignet bin. Ich glaube das schon, aber das müssen ja im Endeffekt die Leser beurteilen.
Aber super spannend, auch, glaube ich, nicht verkehrte Grundvoraussetzung, dass man erstmal sagt, okay, ich schreibe etwas, was ich auch selbst gerne lesen wollen würde, weil ich glaube, wenn das nicht gegeben ist, dann warum sollen es dann andere lesen, wenn man selbst quasi nicht von der Geschichte überzeugt ist oder die gerne lesen wollen würde?
Ja, das ist richtig. Das war einer der Punkte, warum ich mich dann von der Agentur getrennt habe, weil ich eher dazu ja, gedrängt werden sollte, etwas zu schreiben, was mir nicht entspricht. Ich will blutige, interessante Tötungsmethoden darstellen. Ich will sehen, dass der Kommissar ein cooler Kerl ist, der locker drauf ist und keinen Inselkrimi schreiben. Was auch ja sehr populär ist. Das sind übrigens auch, würde ich sagen, Lokalkrimis. Da gibt es ja eine ganze Menge von.
Okay. Ja, spannend, aber du hast auch jetzt gesagt, dass das Schreiben nicht so früh, sage ich mal, schon bei dir angefangen hat, als oder gerade auch das Buchschreiben. Deswegen finde ich, glaube ich, auch dann spannend der Punkt, okay, warum oder wie kam dann dieser Schritt, dass du dann gesagt hast, oh, vielleicht schreiben, mal ausprobieren, warum nicht? Wie kam es dazu?
Das ist ganz einfach beantwortet. Also Schreiben stand tatsächlich nie auf meinem Programm. Bis vor 3 Jahren. Wenn es jetzt drei, vielleicht sind es auch mittlerweile schon 4. Entschuldigung. Im ersten Corona-Lockdown hat Herr Fitzek, ne, unser bekannter Thriller-Autor, eine Anthologie ausgeschrieben, an der jeder teilnehmen konnte, der einen Stift halten kann oder der eine Idee hat, der irgendwas zu Papier bringen wollte. Es ging um eine Kurzgeschichte zum Thema: Es liegt ein Handy auf dem Boden. Und auf diesem Handy ist dein Bild. Es sollte ein Spannungsroman sein und das war der Ausgangspunkt. Und da habe ich sofort eine Geschichte im Kopf gehabt. Das war faszinierend. Also ich hatte das überhaupt nicht geplant. Ich habe das bei Instagram, glaube ich, gesehen, diesen Aufruf. Und wow, was krass. Und ich hatte die Geschichte schon im Kopf, eine Stunde später. Dann bin ich in den Wald gegangen, habe geschaut, wo die spielen könnte. Und ich war total angefixt davon. Die Geschichte habe ich auch geschrieben. Ja gut, sie gehörte zu den 1132, die von den 1142 nicht genommen wurden. Aber gut, heute weiß ich warum. Ich habe sie jetzt auch nochmal überarbeitet und für meinen Newsletter als Freebie bereitgestellt. Aber das war so der Anfangspunkt. Herr Fitzig ist also eigentlich schuld, dass ich zum Schreiben gekommen bin. Und als diese Geschichte dann beendet war, dann begann ja diese Wartephase. Es waren, glaube ich, 2 Monate oder so, bis man herausgefunden hat, ob man jetzt ausgewählt wurde oder nicht. Und in den 2 Minuten habe ich schon, glaube ich, die ersten 20.000 Worte von meinem ersten Buch dann geschrieben.
Wow.
Von, ne, Selbstvergeltung. Von meinem schönen Wuppertal-Krimi. Das war, die Geschichte lief mir auch raus. Ich bin also Jäger und ich erzähle oft auf Messen oder auf Veranstaltungen, dass ich tatsächlich seit 20 Jahren darüber nachdenke, wie ich Leute töten kann. Das ist jetzt auch kein Spruch, den ich einfach nur aus Marketinggründen mache, das mache ich tatsächlich. Mit einem alten Bekannten, der leider schon verstorben ist, habe ich Stunden damit zugebracht, zu überlegen, wie kann man jemand tatsächlich umbringen, ohne dabei erwischt zu werden. Hm. Und ich habe da ein paar gute Ideen und die setze ich in meinen Büchern eben um. Ja, du lachst, das ist aber tatsächlich so. Und da habe ich eine spezielle gehabt und ich wollte auch mein Faible fürs Jagen einbinden. Und dann ist da eine, finde ich, absolut coole Sache draus geworden. Und bisher haben ja auch sehr, sehr viele Leute das schon rezensiert und auch gelesen. Ich bin da sehr zufrieden mit. So bin ich zum Schreiben gekommen. Herr Fitzek ist also schuld. Und er weiß das auch, weil ich habe es schon ein paar Mal geschrieben.
Herr Fitzek ist schuld. Finde ich eine gute Ausgangslage. Und ich habe schon rausgehört, ich muss heute nett zu dir sein, weil du hast anscheinend sehr, sehr gute Methoden, mich zu entsorgen, wenn was schiefgehen sollte.
Ja, und ich suche immer wieder neue Opfer.
Bitte mich nicht auf die Liste setzen. Ja, sehr, sehr spannend. Und ich finde auch spannend mit der Geschichte von Fitzek. So wie ich das jetzt richtig rausgehört habe, war dieser lokale Bezug ja keine Voraussetzung von dieser Kurzgeschichte. Das war etwas, was dir ja dann in dem Moment gekommen ist, oder?
Ja, absolut. Weil ich für diese erste Geschichte, also für meinen ersten Krimi, dann nicht groß recherchieren musste. Ich war in dem Jagdrevier, wo ich gejagt habe, zu Hause, kenne da alles und konnte das auch sehr detailliert beschreiben. Ich musste also jetzt nicht irgendwo hinfahren und eine Recherche machen oder über Google Maps schauen. Kann man alles machen, aber ich mache das lieber hier vor Ort. Ich bin also, setze mich auf mein Motorrad, fahre 20 Minuten hin und sehe vor Ort, was da ist und kann das eigentlich aufnehmen, kann das fotografieren. Und das ist auch dann auch so. Also mit meinen Krimis kann man tatsächlich jede Straße, jedes Haus, alles nachempfinden. Ich finde das auch selber sehr, sehr interessant. Ich bin ein Fan von Dan Brown. Illuminati war damals das zweite Buch, was ich von ihm gelesen habe und das war richtig gut. Das spielt ja in Rom und da werden auch die Attentatorte oder die Orte, wo die Kardinäle getötet werden, beschrieben und die habe ich dann alle aufgesucht. Das war unheimlich klasse. Das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich mir gedacht habe, vielleicht haben ja Leute da Lust, durch Wuppertal zu laufen und das auch zu machen. Eine Idee, die mir jemand vorgeschlagen hat, ist, mittlerweile könnte man ja vielleicht eine Lesung vor Ort machen, so an den Tatorten. Habe ich mir noch keine große Gedanken drüber gemacht, aber klingt zumindest interessant. Stelle ich mich mit einer Kamera dahin und sage, hier ist der und der gestorben, hier ist das und das. Also kann ich mir interessant vorstellen.
Vor allem, wenn man, je nachdem, wie man es aufzieht, wenn man das dann auch wirklich als Lesung vor Ort machen würde, je nachdem, wo das dann ist, wenn es nicht gerade irgendwie im Wald ganz irgendwo im Hinterland ist, ist es natürlich dann, glaube ich, auch nochmal sehr, sehr spannend zu erleben, wenn man quasi die Geschichte gerade vorgelesen bekommt, hört, und man hört diese Beschreibung, wo man gerade sitzt und bemerkt dann irgendwie, oh, hier wurde aber jemand, oder hier wird gerade jemand in der Geschichte umgebracht und ich sitze hier und es ist gerade so, wie es beschrieben wird. Da stelle ich mir schon. Das könnte, glaube ich, ein sehr, sehr cooler Effekt sein.
Ja, denke ich auch. Also ich plane das. Ich habe mal mein erstes Buch komplett auf Instagram vorgelesen. Ich habe da 31 Live-Lesungen gemacht. Jeden Tag eine. Habe ich massivst unterschätzt, als ich damit angefangen habe, was das für ein Aufwand ist.
Ja.
Ich habe gedacht, ich mache eine lockere Methode, lese mal jeden Tag ein Kapitel vor. Mach das mal. Das ist eine Riesenorganisation, die ich da für mich selber angestoßen habe. Aber es hat tierisch Spaß gemacht. Und morgen habe ich eine Lesung. Also morgen, ist jetzt für die Leute, die den Podcast hören, natürlich etwas unspezifisch. Aber im September habe ich diese Lesungen gemacht und habe ausgelobt, jeder, der daran teilnimmt und mir über einen gewissen Zeitraum Fragen, die ich am Ende jeder Folge gestellt habe, beantworten kann, dem bringe ich mein Buch in Deutschland vorbei. 5 sind es am Ende geworden, die so oft dabei waren, also über 90% der Folgen gehört haben, sodass ich mein Buch persönlich ausliefer. 3 habe ich schon hinter mir. Morgen kommt die 4. dran. Oh, dran, das hört sich jetzt wieder blöd an.
Morgen wird die vierte aber dann morgen, mit einer Methode besucht.
Genau, morgen darf ich dann das vierte Buch überreichen. Und ja, das war eine ganz tolle Aktion. Also die Lesung selber war sehr cool. Aber dann danach habe ich noch mit denen, die öfter dabei waren, glaube ich, noch eine halbe Stunde bis eine Stunde geschrieben, geredet, um noch Fragen. Das war so, so persönlich, hätte ich nie erwartet. War große Klasse.
Total die schöne Aktion, weil gerade auch Leute, die dann, wie du schon gesagt hast, die dann irgendwie 90% der Fragen irgendwie beantworten konnten oder irgendwie 90% der Zeit da waren, da merkt man ja auch, okay, die haben irgendwie Interesse an dem Buch und an der Geschichte. Und denen dann quasi als kleines Dankeschön dieses Buch zu überreichen, ist ja schon mal dann diese eine Sache, wo man sagt, okay, danke, dass du dich irgendwie für meine Geschichte interessierst. Aber dann darüber hinaus irgendwie noch diese netten Gespräche zu haben, das ist ja einfach total die coole Aktion.
Absolut. Ich mache das vielleicht nächstes Jahr beim zweiten Buch wieder. Also das hat sich vom persönlichen Aufbau mit den Hörern voll gelohnt.
Und bevor wir jetzt noch weiter in die Thematik mit lokale Romane haben wir jetzt schon ein bisschen angerissen, und bevor wir da jetzt richtig reinstarten, würde ich sagen, gehen wir erstmal diese klassische Autorenfrage, musst du auch durch. du hast uns ja deinen zweiten Band heute mitgebracht, selbstgerecht. Die klassische Autorenfrage, da ist es, für alle, die das Videoformat sehen das Cover jetzt. Die klassische Frage, worum geht es denn in dem Roman?
Das ist einfach zu beantworten. Es ist ein Attentäter in Wuppertal unterwegs und der begeht scheinbar willkürlich Verbrechen. Er sprengt die Stadtbibliothek in die Luft, er erschießt einen Mitarbeiter des Oberbürgermeisters und hat so nicht den Anschein, als wenn er auch nur ansatzweise davon ausgeht, dass er erwischt werden kann. Er geht locker flockig durch Wuppertal und begeht seine Verbrechen und keiner weiß warum. Die Polizei wird langsam nervös, weil ein Verbrechen jagt das andere und keiner findet einen Zusammenhang. Dann ist der Attentäter noch so freundlich und hinterlässt dem Kommissar persönliche Botschaften an den Tatorten. Und ja, als dann wirklich keiner mehr weiß, was los ist, bekommt eine Figur, die ich ganz liebe, ist Irene Gerste, die Mutter des Kommissars, eine Idee, woran es sich handeln könnte. Ermittelt auf eigene Faust, weil ihr Sohn ihr nicht glaubt. Der sagt so, ach Mutter, komm, lass mal stecken. Was du da erzählst, ist doch Quatsch. Und sie findet dann tatsächlich den Zusammenhang heraus. Dann ist es aber schon fast zu spät. Wenn ich jetzt noch viel weiter erzähle, dann kann ich das Buch auch direkt hier vorlesen. Würde ich auch gerne machen. Ich kann ja mal ganz kurz den Klappentext dazu nehmen.
Sehr gerne.
Ein Bombenanschlag hält Wuppertal in Atem. Wer sprengt eine Stadtbibliothek in die Luft? Und warum richtet sich eine Nachricht des Attentäters an Hauptkommissar Gerste persönlich? Währenddessen macht Gerstes Mutter, ehemalige Rechtsanwältin, ihm Feuer unter dem Hintern. Sie hat einen angefahrenen Radfahrer das Leben gerettet, hält den Unfall jedoch für einen Mordanschlag. Gerste will davon nichts wissen, bis sie ihm die Augen öffnet. Irgendjemand hat nicht vergessen, was letzten Sommer passiert ist. Diesen Spruch kennst du vielleicht, dass jemand nicht vergessen hat, was letzten Sommer passiert ist.
Das ist schon mal keine gute Voraussetzung.
Also, um das Buch einzuordnen, ich sage immer, man kann den Thriller alleine lesen. Der macht alleine einen Haufen Spaß, weil ich gerade Gerstes Mutter als Figur, die ist mir richtig gut gelungen, glaube ich. Und dann den blonden italienischen Killer, der ist mir fast noch besser gelungen, den beide mag ich sehr. Mhm. Nur das Ende des Buches, da tauchen ein paar Figuren aus dem ersten Band auf. Und da macht es ganz, ganz viel mehr Spaß, wenn man das erste Buch vorher gelesen hat. Mhm. Dann hat man einfach einen viel realistischeren Bezug. Aber man kann, es gibt auch viele Leute, die kaufen das Buch wegen der schönen Schwebebahn da drauf und wollen das lesen. Ist problemlos möglich, aber wenn man den ersten gelesen hat, macht der zweite mehr Spaß.
Okay, verstehe. Also die beiden Bände bzw. Geschichten funktionieren losgelöst voneinander, sind in sich geschlossen, aber es gibt dann Referenzen von dem einen Band zum nächsten, wenn man beide gelesen hat, dass man da nochmal irgendwie ein paar nette Kleinigkeiten mehr versteht, sage ich mal.
Absolut. Dann ist man mehr in der Geschichte drin und versteht vielleicht ein paar Mikrozusammenhänge noch besser und man freut sich vielleicht am Ende.
Ja, sehr cool. Und du hast ja schon so ein bisschen raushören lassen, dass dir die Irene und der Killer besonders gelungen sind oder gefallen haben. Sind das auch Figuren, wo du sagen würdest, die haben sich irgendwie dann im Laufe des Schreibens so entwickelt, wo du sagst, okay, ich habe jetzt nicht damit gerechnet, vielleicht, dass die so besonders werden oder irgendwie dir so besonders gefallen, aber es hat sich irgendwie so, dass die dich überrascht haben, dass die dann doch irgendwie so geendet sind?
Also die Irene Gerste, die habe ich aus einem ganz speziellen Grund so angelegt. Sie ist ja ehemalige Rechtsanwältin, streitsüchtig, mag ihren Sohn und die Polizei, ihr Sohn mag sie natürlich, aber mag die Polizei eigentlich nicht, hat ein ungesundes Verhältnis dazu, weil die Polizei natürlich der Rechtsanwältin immer in die Quere gekommen ist während ihrer Arbeitstätigkeit. Ich wollte aber eigentlich eine andere Figur schaffen. Ich plane für die Irene Gerste eigentlich eine eigene Buchreihe. Ich wollte einen weiblichen Jack Reacher schaffen. Diesen Jack Reacher, diese Figur von Lee Child, dieser 2 Meter große, 120 Kilo schwere ehemalige Militärpolizist, der das Herz am rechten Fleck hat, aber trotzdem kräftig zuschlagen kann. Das soll sie natürlich nicht mit. Ich habe sie, glaube ich, als 75-Jährige angelegt, aber sie soll eben mit ihrem Hirn, mit ihrer Expertise, mit ihrer bohrenden Neugier die Fälle lösen. Und da will ich sie durch Deutschland schicken. Aber jetzt wollte ich sie mal in den Wuppertal-Krimi oder in den Wuppertal-Thriller besser gesagt, ausprobieren und die Figur einführen. Und boah, die wird also ich glaube, von den meisten Lesern wirklich geliebt. Weil sie eben so, ja, so direkt heraus ist. Nicht wahr? Sie lässt sich nicht einschüchtern, sie macht das, was sie denkt, sie sagt, was sie möchte und sie ist gegen die etwas routinemäßige Vorgehensweise ihres Sohnes eingestellt. Und das ist natürlich dann so ein richtiger Gegenpol. Sie wollte ich eigentlich tatsächlich so machen, ja. Und den blonden Killer wollte ich ganz genauso machen. Den liebe ich ja noch fast viel mehr. Der ist so ein richtig abgezockter, brutaler Mensch, der ohne mit der Wimper zu zucken Leute erschießt, aber nur, wenn er auch dafür beauftragt wurde. Also dass er killt nicht einfach ohne Grund. Wenn zwei Leute vor ihm stehen, er soll einen töten, dann tötet er eben nur einen und nicht zwei. Nicht wahr? Es ist ein Spruch in dem ersten Teil des Buches. Sein Auftraggeber sagt ihm, er soll in Wuppertal für ein bisschen Aufhebens sorgen. Und dann überlegt er, Aufhebens? Am besten spreng ich die Schwebebahn. Nee, das ist vielleicht ein bisschen zu viel Aufhebens. Ist also so ein abwägender Mensch, der aber eisekalt ist, problemlos Leute erschießt, aber trotzdem nur das macht, wofür er bezahlt wird. Also wenn er jetzt nicht bezahlt wurde, dich jetzt zu töten, dann überlebst du eben.
Das ist schon mal gut zu hören, freue ich mich. Ja, das ist doch, glaube ich, dann auch ein super, super toller Moment irgendwie für Autoren, wenn man merkt, okay, ich habe eine Figur so erschaffen, ich habe mir das und das dabei gedacht, was sie auslösen soll. Man kriegt dann von Lesenden irgendwie das Feedback, dass es auch so irgendwie rüberkommt, dass das irgendwie dann funktioniert, wie man sich das irgendwie vorgestellt hat. Ist doch einfach, glaube ich, dann so das Nonplusultra, oder?
Ja, bei Irene Gerste ist mir das definitiv gelungen. Ich höre da nur Positives drüber. Und ja, das wollte ich ja genauso haben. Deswegen habe ich sie ja erfunden. Und ich kann immer nur sagen, ich komme da in Schwärmen, wenn ich an ihre Figur denke, weil es mir so richtig Freude macht. Und deswegen plane ich ja auch eine eigene Buchreihe mit ihr, weil dann ist sie nicht eingebunden. Im Moment ist das ja ein Wuppertal-Thema. Und die Hauptfiguren sind nun mal die beiden Kommissare und die ihr Fälle, die sie lösen müssen. Aber damit würde ich Irene die Chance geben, selber die Hauptfigur zu werden. Und das würde mir, glaube ich, sehr viel Spaß machen.
Auch ein total spannender Punkt, wenn ich jetzt so ein bisschen genauer drüber nachdenke, dass man eine Figur, die jetzt in der Geschichte eine Nebenfigur ist, aber wenn man dann auch merkt, okay, die funktioniert so gut, wie ich das gerne mir vorgestellt habe oder wie ich das geplant habe, und die Lesenden haben auch total Spaß mit der Figur, ihr dann nochmal mehr Raum zu geben, irgendwie für eine eigene kleine Reihe oder eine größere oder zumindest ein Band, total spannend, da irgendwie dann zu sagen, okay, aus der Figur, der kann man irgendwie noch mehr Raum geben, die Lesenden mögen sie ja anscheinend auch.
Ja, genau so habe ich das geplant. Und gerade für mich ist das, ich bin zwar kein Jurist, aber die Möglichkeit, die Kleinigkeiten, die in Deutschland so schief laufen, von der juristischen Art anzugehen, das reizt mich etwas. Sei es nun Umweltschutzthemen, sei es Migrationsthemen, sei es wirtschaftliche Themen. Überall kann man ja als Rechtsanwalt den Finger in die Wunde legen und das probiere ich damit eher auf etwas humoristische Art dann auszuleben. Meine Bücher sind ohnehin, glaube ich, haben einen gewissen Grundhumor. Das wollte ich auch so haben. Der Kollege Gerste hat also mein Hauptkommissar Frank Gerste, der hat einen ganzen Haufen von mir mitbekommen. Dem habe ich gerne sackreichlich Sarkasmus abgegeben, Ironie und das, was, der ist irgendwie auch in meinem Alter, welch Zufall, hat eine Tochter, die ungefähr in dem Alter meiner Tochter ist, noch so ein kleiner Zufall. Und ich beschreibe dann, wenn er mit seiner Tochter redet, das, wie meine Tochter mit mir redet. Und ja, ich kann da aus Erfahrung sagen, das ist alles ziemlich realistisch, was da steht.
Ich erkenne hier langsam Muster. Ja, sehr cool. Und ja, auch, wie schon am Anfang erwähnt gehabt, das spielt ja auch in Wuppertal. Das ist der auch wieder dieser lokale Bezug, worüber heute ja auch besonders gesprochen wird. Deswegen lass uns noch mal mehr in diese lokale Thematik jetzt total einsteigen. Also wo wir eben über die Fitzek-Story ein bisschen gesprochen haben, hat sich das für mich so angehört, okay, das hat den Vorteil, man hat die Recherche quasi vor Ort, man kann sich die Sachen auch dann entsprechend anschauen, wie sie aussehen und kann, sage ich mal, hat die Quelle zum Greifen nah, sage ich mal. Ist das so ein Punkt, wo du sagst, okay, das war für mich so mit der ausschlaggebende Punkt oder was genau war so dieser Aspekt, dass du sagst, ah, dieses Lokale, ich will mit meiner Geschichte in Wuppertal bleiben?
Das ist definitiv das, was mich gereizt hat. Das ist richtig. Hier diese Punkte, an denen ich täglich vorbeifahre, zu beschreiben, das passiert mir persönlich zu wenig, obwohl ich ja sagen muss, die ganzen Küstenkrimis, die es gibt und auch sehr populär sind, ja, das sind ja auch Lokalkrimis. Nur ja, da wohnt vielleicht keiner, man denkt sich das aus. Oder wenn ich sage, die Cozy Crimes, die in Schottland oder in Irland spielen, die werden ja von hier aus geschrieben und die Orte existieren ja meist nicht. Das ist ja deswegen nicht schlecht. Da gibt es ja eine große Fangemeinde und ich lese das auch gerne. Aber ich wollte eben meine Stadt präsentieren. Ich wollte das zeigen, wo ich schon überlegt habe, ach guck mal, da könnte ich doch jemanden umlegen. Und da könnte ich jemanden verschwinden lassen. Und ja, die Hauptattraktion von Wuppertal ist ja die Schwebebahn.
Ja.
Und da fahre ich jeden Tag mit zur Arbeit. Und ich denke tatsächlich, ja, ist nicht jeden Tag dran, aber ziemlich oft, wie kann ich hier verdammt nochmal jemanden umlegen, ohne dass es auffällt? Weil es sind ziemlich viele Leute drin. Das ist nicht ganz so einfach. Irgendwann muss ich eine Lösung finden, um das in einem Buch zu präsentieren. und da denke ich so gern drüber nach. Ich weiß nicht, ob ich das Gleiche so mit New York machen könnte oder mit Chicago. Städte, die mir sehr gut gefallen, die ich auch gut kenne. Aber boah, das reizt mich nicht. Mich reizt es hier in Wuppertal, das zu tun und den Leuten die Möglichkeit zu geben, das 1:1, wenn sie wollen, aufzusuchen, nachzuempfinden und zu wissen, das ist nicht erfunden. Das ist tatsächlich so. Es ist kein Trugreim. Also ich schreibe keine Trugreim-Bücher, sondern ich nutze nur vorhandene Objekte, um sie dann in Szene zu setzen. Und das macht mir wirklich sehr viel Spaß.
Ich muss gerade nochmal zurückdenken an den Punkt mit den Lesungen vor Ort. Ich glaube, so eine Lesung in der Schwebebahn, das wäre auch sehr spannend. Stelle ich mir sehr spannend vor.
Ja, die ist nur dann ziemlich laut, weil es ist nicht wie der Schwebebahn selber, aber da fahren ja 80.000 Leute am Tag mit. Und dass eine Schwebebahn ganz alleine ist, das ist, also früh morgens um 6 nutze ich die erste. Da sind dann mit mir vielleicht 5 Leute drin. Da würde das noch gehen. Aber da muss natürlich die Leser überzeugen,
dass sie mithören, die 5 Leute.
Ja, genau. Nachmittags ist das, ja, kann man machen. Ich habe das auf der Buch Berlin gemacht, auf einer Messe, wo ich ausgestellt habe. Da bin ich zu einer kleinen Lesung eingeladen worden, so eine Standlesung. Und weil das ja doch relativ laut im Hintergrund war, habe ich mich einfach mit in den Gang gestellt und habe dann daraus mein Buch vorgelesen. Auch sehr schauspielerisch und theatralisch und das war schon cool. Ist etwas ungewöhnlich gewesen, gebe ich zu. Aber so haben die Leute zumindest angehalten und gefragt, was macht der Depp denn da? Und haben dann zugehört.
Also hat funktioniert.
Hat funktioniert, das ist richtig.
Also ich glaube, so eine Lesung in der Schwebebahn zu planen, ist auch, glaube ich, planungs- und logistisch-technisch ein Albtraum. Aber allein nur die Vorstellung, das zu machen, das ist schon lustig. Das wäre schon cool.
Das muss ich dann machen, wenn ich tatsächlich die Methode gefunden habe, jemanden dort zu töten, dann mache ich das. Aber vielleicht muss ich vorher bei den Wuppertaler Stadtwerken nachfragen, nicht, dass sie es unter illegaler Werbung buchen. Ja, aber das wird wahrscheinlich das kleinere Problem sein, ist ja Werbung dann für die Stadtwerke. Also ich glaube, da wird kein Problem sein. Mikro dahinstellen, Kamera drauf und eine Live-Lesung machen, das wäre schon cool. Die fährt eine Strecke 30 Minuten, das klappt auch.
Das ist machbar.
Absolut. Gute Idee, muss ich tatsächlich mal intensiver in Erwägung ziehen.
Also, ich finde die auch nicht schlecht. Ich bin gespannt, ob du die umsetzt. Also, super cool.
Ja, ich kann dir noch eins sagen. Ein Wuppertaler Zeitungsredakteur von unserer lokalen Zeitung, dem ich schon zwei sehr schöne Berichte verdanke, mit dem habe ich mich vor ein paar Wochen zu meinem zweiten Bericht über Selbstgerecht getroffen. Und dann sind wir auch Schwebebahn gefahren. Und haben dann in der Schwebebahn ein Interview gemacht.
Ja, sehr cool.
Das war interessant. Wir hatten noch nicht mal einen Sitzplatz. Wir haben im Stehen dort miteinander gesprochen. War cool.
Ja, war sehr spannend. Also das Gespräch war dann in der Schwebebahn, im Stehen, wie normale Passagiere. Waren dann auch Leute da in der Schwebebahn?
Ja, wahrscheinlich. Die war voll. Sonst hätten wir uns hinsetzen können. Und ja, die haben bestimmt alle gedacht, das sind zwei Irre. Weil ich habe ihm ja dann erzählt, was ich so vorhabe, was ich in dem Buch mache und wie die Leute umkommen.
Wie die Schwebebahn abstürzen soll.
Das kommt, gut, das will ich nicht spoilern, aber die Schwebebahn wird tatsächlich auch beeinträchtigt in dem Buch. Das habe ich im ersten noch vermieden, im zweiten komme ich da nicht mehr drum herum, weil der Killer ja doch irgendwann für Aufsehen sorgen muss. Und da muss auch die arme Schwebebahn mitarbeiten. Also gehört dazu.
Ich glaube,
ein Punkt noch zu dem lokalen Aspekt. Ich finde es auch schön, dass ich das nicht erfinden muss. Weil die Recherche, um Dinge zu erfinden und dann nachvollziehbar zu machen, die ist, glaube ich, recht groß. Und ich kenne das von mir. Ich bin ein recht kritischer Leser. Ich moniere für mich persönlich sowieso jede Unlogik an. Aber in meinem Podcast mache ich das auch bei Büchern von anderen Autoren. Und ich gebe dir ein Beispiel. Ich fahre jeden Tag mit der Schwebebahn, habe ich gesagt. Ich kenne eigentlich jede Haltestelle vom Namen her. Und dennoch habe ich in meinem ersten Buch zwei Namen verwechselt. Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Ich habe das ungefähr 20 Mal gelesen. Ich bin heute noch der Meinung, ich würde 20 Euro drauf setzen, dass die richtig waren. Und dennoch hat mir ein Leser aus Wuppertal geschrieben, wie wunderbar toll das Buch fand. Er war hin und weg davon, aber ich hätte zwei Haltestellennamen verwechselt. Meine Augen sind groß und größer geworden.
Das kann ich gar nicht glauben.
Da habe ich das gegoogelt und der hatte recht. Ich hatte Stein und Bein geschworen, dass ich recht hatte. Nein, war nicht so. Also das, der Kontakt zu den Lesern gefällt mir da insofern sehr. Und ich mag eben diese Nachvollziehbarkeit und den Realismus und Erfinden. Wow, ob ich das könnte, das weiß ich gar nicht. Müsste ich vielleicht mal ausprobieren. Ich habe zum Beispiel ein anderes Projekt, das eine Zeitreise beinhaltet, da ich genau vor dieses Problem komme. Eine Zeitreise in die Vergangenheit. Wo ich natürlich nicht weiß, wie es aussieht. Das weiß ja keiner. Nicht wahr? Da gibt es ja nur Artefakte, die gefunden wurden. Also das ist schwer. Deswegen ziehe ich es persönlich vor, den Realismus direkt aus den aktiven Teilen zu nehmen. Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, glaube ich, dass man das in der Zukunft schreiben kann. Oh, ich habe Fantasie gesagt und reichlich. Das ist nicht das Problem. Aber ich mag eben den Realismus lieber.
Also, dass man, wie du schon gesagt hast, diese Orte dann auch tatsächlich besuchen kann und sich dann anschauen kann, okay, so wie es da beschrieben wurde, so sieht es dann auch tatsächlich aus. Ja. Und was ich auch in Bezug auf lokale Romane oder gerade dieser Realismus spannend finde, was ist da für dich so dieser Dreizeilakt zwischen, okay, was nehme ich dann in so einen Roman rein, der stark an der realen Welt dran ist und was ist dann schon wieder zu nah an der Realität, dass man jetzt sagt, okay, weiß nicht, dass man dann irgendwelche Sehenswürdigkeiten oder Orte vielleicht mit reinnimmt, aber wenn man jetzt sagt, okay, der Laden um die Ecke oder die Wohnung und so, wäre das dann schon wieder so ein Schritt zu weit, dass man zu sehr dann Sachen aus der Realität reinnimmt? Hast du da irgendwie einen Punkt, wo du sagst, nee, das ist quasi wie so eine Grenze für dich?
Da muss ich gerade tatsächlich drüber nachdenken, bei meinem dritten Buch, was ich schreibe. Im ersten Buch ist alles, was da drin ist, 1:1 nachvollziehbar. Und Häuser, Plätze, Orte, alles kannst du nachvollziehen. Und im Moment denke ich, dass es vielleicht ein Ticken zu viel war. Wenn ich mir so manches Buch von einem Herrn Fitzek durchlese, da stehen auch Adressen drin mit Hausnummern, die sind aber nicht existent. Die Straße gibt es, aber die Hausnummer nicht.
Ja.
In meinem Buch gibt es sogar die Hausnummer. Ich war das schon drin im Haus, was ich beschrieben habe. Ich habe also tatsächlich alles sehr präzise gemacht. Im zweiten auch. Jetzt beim dritten möchte ich eigentlich jemand in einem Hotel sterben lassen. Und da stehe ich jetzt gerade vor der Frage, was sagt denn das Hotel dazu?
Ja.
Wenn ich das als Tatort nehme. Ich persönlich hätte ja gar kein Problem, ich schreibe das einfach. Aber da muss ich da habe ich jetzt im Moment tatsächlich eine Frage, die ich mir stelle, inwieweit kann ich das machen? Und stört das Leute dann? Das habe ich bisher noch gar nicht so berücksichtigt. Hat mich jetzt jemand drauf gebracht, ob ich vielleicht das Hotel mal fragen sollte, was sie dazu sagen.
Ja.
Das werde ich auch noch tun. Notfalls muss ich das Hotel dann eben erfinden, was gar nicht so mein Metier ist, aber das ist besser, als hinterher einen Haufen Stress zu kriegen.
Ja, auf jeden Fall. Das war nämlich so ein Punkt, wo ich dann auch in der Vorab-Recherche beziehungsweise bei den Fragen vorab so ein Punkt, der mir gekommen ist, okay, wenn man ab einem gewissen Punkt, wenn man zu sehr natürlich dann Dinge aus der Realität mitnimmt, dann betrifft das ja auch dann dritte Leute, die ja dann auch irgendwie ein Recht darauf haben zu sagen, naja, ich will aber nicht in dem Buch irgendwie erscheinen oder so. Deswegen da ein spannender
ist
Punkt,
richtig,
wo man dann vielleicht abwägen muss, okay, wo ist die Grenze oder was muss man ab wann muss man Sachen abklären? Vielleicht auch so gefragt.
Ja, ist ein Punkt, den ich jetzt beim dritten Buch verstärkt ins Augenmerk nehme. Beim ersten und zweiten habe ich das tatsächlich nicht gemacht. Da ist aber auch nicht so viel Persönlichkeit Verletztes drin.
Ja.
Die Hausnummer existiert, das ist okay. Und wenn man davor steht, es ist eben jetzt so. Aber jetzt werde ich das mit dem Hotel wahrscheinlich anpassen, weil ich diese Sorge durchaus verstehe. Schade, ne? Weil ich finde ja doch nach wie vor, ist es nett. Ich bin mir trotzdem ziemlich sicher, dass jeder weiß, welches Hotel ich meine. Ich werde es aber nicht so nennen, wahrscheinlich nicht so nennen, wie es tatsächlich heißt heute.
Ja.
Und vielleicht werde ich es auch baulich ganz leicht verändern. Aber ich habe 0,0 Zweifel, dass jeder, der Wuppertal kennt, das Hotel trotzdem erkennt. Das ist nun mal so.
Mhm.
Weil so viele, obwohl wir ziemlich groß sind, so viele Hotels haben wir nicht.
Ja. Aber dann auch ein sehr, sehr spannender Punkt, gerade auch, dass du natürlich dann immer auch bei den Orten, muss ja auch dann gegeben sein, okay, die müssen spannend sein im Sinne von, wie kann man da einen Mord begehen wie kann das zu einem spannenden Tatort werden? Deswegen ist natürlich dann auch die Frage sehr naheliegend, welche Kriterien machen denn für dich einen Ort oder eine Umgebung zu einem guten Tatort oder was muss ein guter Tatort vielleicht haben?
Ich finde, der muss ziemlich normal sein. Ich habe einen Haufen von Sehenswürdigkeiten in Anführungszeichen gesagt, hier mir ausgesucht schon, die in meinen nächsten 3, 4, 5 Büchern eine Rolle spielen werden. Ich wohne hier in Sichtweite eines sehr bekannten Turmes, der sogenannte Tölle-Turm. Da wird auf jeden Fall mal jemand runterfliegen oder dran hängen oder wie auch immer. Der ist so markant, der ist wunderbar, den kennt eigentlich jeder. Die Schwebahn habe ich ja schon erwähnt,
ja.
Da kann man auch kaum was dran machen. Das wird eben die Schwebahn werden. Ich muss einfach Freude haben und es mir selber vorstellen können. Und da muss natürlich noch dazu kommen, dass der Täter auch noch eine Chance hat, da wegzukommen. Deswegen ist ja die Sache mit der Schwebahn so schwer. In der Schwebahn jemanden erschießen ist ziemlich einfach, aber er kommt ja nicht weg.
Ja.
Nicht wahr? Ja. Also da muss schon irgendwas Cleveres passieren und da bin ich eben noch nicht 100% sicher, wie es werden soll. Ich habe vor, eine nächste Reihe im Stadion zu machen. Wir haben ja ein relativ großes Stadion. Da kenne ich mich auch einigermaßen dran aus. Da möchte ich vielleicht jemanden töten. Also Punkte, die Leute auch kennen, die ihnen irgendwas gibt. Und man könnte zum Beispiel jemanden an den Flutlichtmast hängen. Ist ein bisschen schwer, da hochzukommen, aber das wäre natürlich auch eine abgefahrene Sache. Aber mein absolutes Fable, was ich im Moment habe und ausarbeite, ich muss unbedingt jemanden in einem Windrad töten. Ja, ich bin totaler Windrad-Fan. Jetzt nicht, dass ich diese Windräder so persönlich liebe, aber die Technik interessiert mich unheimlich. Und drei Möglichkeiten habe ich mir schon überlegt. Zwei sind eigentlich unbrauchbar. An dem Flügel, da kann man schlecht dran, ne?
Ja.
Das wäre natürlich bombastisch, wenn du jemand mit dem Schlinger um den Hals an den Flügel hängst, aber es ist etwas schwer auszuführen. Man könnte natürlich auch ein Seil um den Rotor wickeln und den Mann dann hochziehen lassen oder die Frau und der schlägt dann eben oben ein paar Mal um und das wird er auch nicht überleben. Aber das ist auch, ja, gefällt mir auch nicht so richtig. Weil ich habe mal gesehen, wie die Großlager im Innern dieses Gehäuses gefertigt werden, da jemand zerquetschen zu lassen, da habe ich, glaube ich, Spaß dran.
Oh Gott.
Also ich suche mir Tatorte aus, die mir Spaß bereiten eigentlich. Wo ich denken kann, wenn die Leute das lesen, oh wow, im Ernst? Und dann vielleicht doch herausfinden, okay, könnte gehen, ja, wenn ich das so kann man machen. Muss man nicht machen. Aber kann man machen.
Ja, spannend. Also zum einen, finde ich einen sehr, sehr spannenden Punkt, Orte, die natürlich dann entsprechend auch Leute wiedererkennen, irgendwie die markant sind für diese lokale Gegebenheit. Und wo man dann vielleicht auch irgendwie was mit verbinden kann, sei es jetzt das Stadion, wo man dann irgendwie ein Erlebnis hatte, oder die Schwebebahn, wo man dann irgendwie zur Arbeit hinfährt, irgendwie was man damit verbinden kann. Was ich natürlich auch dann noch einen Schritt weiter gedacht, natürlich dann auch perfekt auf einem Buchcover macht, weil man das natürlich dann auch visuell nochmal dann wiedererkennen kann. Ach, schau mal, das ist doch die Schwebebahn aus Wuppertal, und ist natürlich dann nochmal ein besonderer Aspekt, den man dann irgendwie dadurch hervorheben kann. Und der zweite Aspekt, beziehungsweise dann irgendwie dritter Aspekt, der jetzt natürlich dann noch ein bisschen herausgeklungen ist, vielleicht irgendwie ein Ort, der auf den ersten Blick vielleicht schwierig ist, Mord ungesehen dort zu begehen, aber dann irgendwie, wie du auch dann schon jetzt gerade bei dem Windrad gezeigt hast, irgendwie eine kreative Lösung finden. Okay, wie könnte es aber trotzdem funktionieren, wo Leute vielleicht, die vielleicht nicht darüber nachgedacht haben, dann auch im ersten Moment denken, wie soll das denn möglich sein? Aber dann nach dieser Erklärung, ah, okay, wow, habe ich noch nie drüber nachgedacht, das könnte funktionieren. Also wenn man es drauf anlegen würde, könnte es funktionieren.
Ja, das reizt mich. Also kreativ herangehen an Orte, wo man Leute nicht nur umlegen, sondern auch vielleicht entsorgen kann. Weil wir haben ja hier eine riesengroße Müllverbrennung. Die Leute da einmal reinwerfen, ist ein bisschen einfach. Aber ja, ich arbeite daran, kreativ zu töten.
Ja, sehr cool. Und ich weiß es nicht, du hast ja schon herausklingen lassen, du hast noch ein paar Orte im Petto, sage ich mal, wo man noch ein paar Morde begehen kann. Hast du irgendwie bestimmte Kriterien, ist vielleicht das falsche Wort, aber vielleicht, dass du, ja, wie kommst du auf neue Orte? Das waren jetzt so diese Sehenswürdigkeiten, sowas, was natürlich dann, wo man dann wahrscheinlich schnell sagt, okay, das könnte sich dafür eignen, wenn man es irgendwie im Alltag sieht. Aber ich habe im Kopf so ein bisschen dieses, okay, was ist, wenn wir irgendwann mal die Orte ausgehen? Ich meine, Wuppertal ist natürlich trotzdem noch ein bisschen größer, ist jetzt kein kleines Dorf, wo man dann nach 5 Orten sagt, langsam wird schwierig, jetzt gibt es nur noch irgendwie das Kuhgehege. Aber hast
Die
du da
gehen mir
irgendwie.
nicht aus, da habe ich keine Bedenken.
Okay.
Also, ich lese natürlich auch seit jetzt knapp 45 Jahren Spannungsromane. Wahrscheinlich habe ich schon 1000 Morde gelesen. Ich habe natürlich auch Vorstellungen, wie man das machen könnte oder was schön ist. Und danach, ne, wenn mir einfach was gefällt, ich fahr durch die Stadt unten und sehe, oh, guck mal da. Und schon fällt mir irgendwas ein. Ist also nicht, dass ich jetzt sage, jetzt fahre ich mal eine Stunde daher und suche. Nee, das kommt so. Also vielleicht auch Dinge, die erst in einem Jahr oder zwei verarbeitet werden können, weil jetzt habe ich ja schon ein paar Planungen vorangetrieben. Jetzt mit dem Hotel. Danach kommen ja diese Sportanlagen, die wichtig werden. Und danach habe ich natürlich auch noch die Möglichkeit, wir haben ja ein gewisses Städtedreieck hier. Ich arbeite ja in Solingen, das liegt knapp 10 Kilometer, grenzt eigentlich fast an Wuppertal dran. Und Remscheid grenzt auch noch direkt an uns dran. Das macht die Sache noch größer. Und viele Leser, die ich in lokalen Messen auch treffe, die kommen nicht nur aus Wuppertal, die kommen aus der Umgebung auch und die finden das alle klasse. Und da kann man natürlich auch mal die Fühler ausstrecken. Also ich glaube, ich kann nicht so viele Bücher schreiben, wie es sinnvolle Tatorte hier in dem Bereich gibt.
Alle Lesenden von deinen Büchern atmen erstmal erleichtert auf, weil sie wissen, okay, an den Tatorten wird es nicht scheitern, da kommen noch ein paar Bände. Das ist
Ganz
schon mal
sicher.
gut.
Da scheitert es auf keinen Fall dran.
Ja, sehr gut. Da würde ich gerne nochmal zwischendurch, gerade mit der Thematik lokale Romane, nochmal ganz kurz die Frage der Folge erwähnen, falls es schon vergessen wurde, nämlich, falls ihr, liebe Zuhörenden oder Zuschauenden, gerne auch lokale Krimis oder Thriller lest, hört, Hörbuch, wie auch immer, gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr daran so spannend findet. Vielleicht auch Punkte, die wir jetzt genannt haben, wo ihr sagt, ah, nee, genau das macht es für mich auch aus. Sind wir sehr gespannt zu hören, was ihr dazu so sagt. Und da würde ich mit dir jetzt gerne noch ein bisschen in Richtung Self-Publishing gehen, weil da haben wir am Anfang auch so ein bisschen rausgehört. Das war von dir ja dann auch eine bewusste Entscheidung. Und was ich da spannend finde, erstmal, da gibt es ja verschiedene Plattformen und Distributoren, die man da nutzen kann. Wie sah das bei dir oder wie sieht es jetzt auch noch bei dir so aus? Wie gehst du an die Veröffentlichung im Self-Publishing ran?
Ich möchte eins vorweg schicken. Für mich ist Self-Publishing kein Ersatz für einen Verlag oder das machen nicht die, die keinen Verlag gefunden haben. Mhm. Es gibt sehr viele, die das bewusst machen, weil es gibt einen Grund, Verlage sind sehr, sehr langsam. Das will ich dir nicht vorwerfen, das ist eine große Organisation. Aber wenn ich heute mein Manuskript schreibe und es einer Agentur oder einem Verlag gebe, wird das kaum vor 2 Jahren erscheinen. Wenn ich meinen Roman fertig habe, ist der 3 Monate später auf dem Markt. Das heißt, das war auch einer der Gründe, warum ich damit angefangen habe, weil ich einfach auch ein ungeduldiger Mensch bin. Wenn ich das geschrieben habe, dann fieber ich dafür, dann lebe ich dafür, dann will ich allen sagen, lest das. Ja. Und dann habe ich keine Lust, 2 Jahre zu warten. Gut, ich kenne das von der Verlagsseite nicht, vielleicht gewöhnt man sich da auch dran. Aber ich, wenn ich irgendwo hingehe, ich kann die Geschichte noch aus dem FF erzählen. Ich bin da drin und das freut mich so unheimlich daran. Deswegen finde ich Self-Publishing einen sehr, sehr interessanten Weg. Wie gehe ich vor? Ja, das war gar nicht so einfach. Ich habe nämlich auch so ungefähr jeden Fehler gemacht, den man machen kann. Ja, das sagt sie so einfach, ist aber tatsächlich so. Weil ich habe mich ja von meiner Agentur dann damals getrennt und habe dann 3 Monate später mein Buch veröffentlicht. Das heißt, ich brauchte ein Cover. Das war die erste Geschichte. Das ist das Problem, was heute, ich will es das nicht negativ beurteilen, aber mit einem Cover steht und fällt das Buch. Mhm. Ist das Cover schön, dann klicke ich da bei Amazon drauf und wir müssen ja sagen, Amazon ist für Self-Publisher die Haupteinnahmequelle. Das ist einfach so. E-Books werden sehr, sehr viele gelesen. Taschenbücher gibt es von mir auch und die werden auch gerne gekauft. Ich schreibe auch sehr, sehr viele Widmungen in Taschenbücher, aber das wiegt die E-Book-Verkäufe kaum auf. Das ist fairerweise gesagt so. Das ist bei Verlagsautoren vielleicht anders, ganz bestimmt sogar, aber na gut. Bei Self-Publishern ist eben das E-Book und Amazon nun mal die Hauptplattform, die ja so knapp einen Marktanteil von 40% haben, nehme ich mal an. Hm. Und Cover ist eben wichtig, weil du siehst eben nur dieses kleine Bild, der erste Eindruck. Ich kann dir mal von mir erzählen, wenn ich in die großen oder in die kleinen Buchhandlungen gehe, ich gucke auf den Tisch und wenn mich das Cover nicht anspricht, dann gehe ich ja weiter. Dann greife ich ja nicht trotzdem das Buch an. Och, das hat aber kein schönes Cover. Ich schaue es mir einfach mal an. Nein, mache ich nicht. Ich greife das, was ich schön finde. Und ich schreibe Spannungsromane, Krimis und Thriller. Da gibt es eine gewisse Vorgabe, ja, eine ideelle Vorgabe, wie sowas aussehen soll, damit die Leute da interessiert drauf zugreifen. Und wenn ich das nicht einhalte, wenn ich zum Beispiel ein Krimi-Cover mache mit einem, ja, es gibt ja, gut, die Lokalkrimis sind ja mehr von der Nordsee her mit Leuchttürmen und dann erwartet der Leser das. Ja. Der weiß, was er sehen möchte, dann greift er auch dazu. Aber wenn ich da ein eigenes Foto zum Beispiel mache oder ein liebloses Cover mache, weil ich nicht mit einem Designer zusammengearbeitet habe und ich möchte das immer nicht verurteilen, das ist auch eine Geldfrage, ganz bestimmt. Aber man sollte sich darüber im Klaren sein, mit dem Cover steht und fällt das ganze Buch. Da kann der Inhalt so gut sein, wie er will. Wenn jemand das Buch nicht in die Hand nimmt, wird er den Inhalt nie kennenlernen.
Ja.
Also das Wichtigste war für mich auch das Cover und das habe ich in so vielen Büchern gelesen und Podcasts gehört, dass das keine Frage war, dass ich mir da eine professionelle Designerin suche. Und das hat auch gut geklappt und das Cover, das sieht ja auch, finde ich, abgefahren aus.
Das hat auf jeden Fall funktioniert. Gut.
Das hat funktioniert, ist richtig. Und damit komme ich auf jeder Messe auch gut an. Das kann man immer gut erzählen. Und es gibt ja die Geschichte hinter dem Cover, die kann ich natürlich auch dann immer noch erzählen, weil ich ja da involviert bin, nicht wahr? Das also, alles, was ich selber mache, kann ich auch zu Marketingzwecken verwenden. Also, Cover ist das absolute Nummer 1. Das zweite ist natürlich, fehlerfreies Buch abzuliefern, nicht wahr? Lektorat ist sehr wichtig, aber auch sehr teuer.
Hm.
Da gibt es jetzt natürlich die Möglichkeit, ein Lektorat durch sehr, sehr, sehr viele Testleser so zu balancieren. Das ist dann vielleicht nicht so perfekt, aber es ist auch nicht schlecht. Also ich höre oft, dass Self-Publisher, die beginnen vor den horrenden Kosten, oh, das kostet ja 2.000, 3.000 Euro, das ist ein Haufen Geld, gar keine Frage.
Ja.
Es bringt aber dem Buch definitiv etwas. Aber wenn ich das Geld nicht habe, sollte ich deswegen nicht auf das Buch verzichten. Dann muss ich das eben anders versuchen aufzuarbeiten. Sei es mit Teillektoraten, sei es mit 30 Testlesern. Die sind auch nicht doof. Wer das öfter gemacht. Ich arbeite also sehr viel als Testleser für andere Leute. Und wenn die von mir das Buch zurückbekommen, dann ist das wie ein Lektorat fast. Ohne dass ich jetzt eine professionelle Ausbildung als Lektor habe, die es auch ohnehin nicht gibt. Also das Buch nicht als Rohfassung verkaufen, sondern es sehr, sehr, ja doch, also das gibt's alles.
Ja.
Der Text ist natürlich sehr wichtig. Fehler, die sollten möglichst nicht vorkommen, weil die werden hart kritisiert. Und dann die Plattform. Nicht wahr? Muss ich überlegen, was mache ich damit? Wie will ich es vertreiben? Ich habe für mich gewählt Amazon fürs E-Book, weil ich da in diesen Dienst KDP Unlimited komme, wo die Prime-Kunden für einen gewissen Aufpreis sich das Buch umsonst wie in einer Bücherei runterladen können und nach Seiten lesen können. Das ist sehr wichtig. Und ich bin aber eitel genug, zuzugeben, dass ich natürlich auch gern ein Buch in der Hand halte. Das ist einfach toll. Du siehst den Namen hier auf deinem Buch und das ist einfach super. Muss man fairerweise sagen. So eitel ist eben jeder. Ne, wer würde nicht schon gern sein Buch in der Buchhaltung sehen?
Da bin ich sofort bei dir. Ne?
Also das musste sein. Und da habe ich dann aus den 6, 7 Anbietern, die ich jetzt namentlich kann, gibt es ja ein paar, BOD, Tradition, Tolino Media, ePubli. Das sind jetzt so die 4, die mir hauptsächlich einfallen, die sicherlich wahrscheinlich den größten Marktanteil haben. Alle ausprobiert. Ich habe mir von jedem einen Testdruck machen lassen, habe mein Cover dahin geschickt, habe da einen Text, also mein Manuskript formatiert und habe dann ausgewählt, was mir am besten gefällt. Und der Preis spielt natürlich eine Rolle, die Verfügbarkeit, manche Leute schrecken nicht ein, das heißt, du darfst dies und dies sehen nicht machen. Mhm. Also schlussendlich gelandet bin ich bei Tolino Media, die zur Thalia Allianz gehöre, mehr oder weniger. Nur, wenn ich drunter nach Thalia in Wuppertal gehe und sage, ich hätte gerne das Buch hier, sagen, die haben wir nicht.
Ja.
Ja, und das, ich glaube, ich stehe im Wald, das stimmt tatsächlich. Hm. Die haben da gar keinen Spaß dran. Also ich will jetzt die Buchhändler natürlich nicht über den einen Kamm scheren, weil es gibt ganz, ganz tolle Buchhändler in Wuppertal. Ich kenne 2 Buchhandlungen, mit denen komme ich wunderbar klar, die haben meine Bücher auch da stehen. Es gibt natürlich auch Buchhändler, die sagen, Self-Publishing ist Mist. Das ist leider immer noch so. Und die tun da möglichst nichts dafür. Aber gut, das kann natürlich jeder handhaben, wie er will. Also ich habe das mit Tolino Media gemacht, bin da sehr zufrieden mit. Die Qualität des Buches ist sehr schön. Die liefern sehr schnell. Also wenn ich da Bücher bestelle, da dauert das keine Woche. Und ja, das ist so, wie ich das mache. Aber auch jeder andere von den Großen macht das ähnlich.
Also um das nochmal runterzubrechen, für die E-Books hast du KDP mit dem Unlimited dann genutzt und dann für die Bücher dann den Distributor von Tolino, richtig?
Absolut richtig, ja.
Okay. Ja, aber auch spannend finde ich den Punkt, dass du bei den verschiedenen Plattformen, die einfach verglichen hast und die auch dann Probedrucke hast schicken lassen und dann einfach darüber auch mit verglichen hast, weil ich weiß nicht, ob das für alle Leute, die da vielleicht auch gerade das erste Buch veröffentlichen, das so auf dem Schirm haben, dass man ja auch einfach mal einen Probedruck sich dann von den verschiedenen Plattformen zukommen lassen kann, die auch einfach mal im direkten Vergleich sieht.
Doch, das halte ich für sehr, sehr wichtig. Ich habe sogar noch einen Schritt weiter gegangen, weil ich, es kommt ja auch auf die Schriftgröße, Schriftart, Zeilenabstände, Buchstabenabstände an, dass die Lesbarkeit schön ist. Das machst du ja beim Buchsatz. Und wenn man das zum ersten Mal macht, ist das ja eine Tür mit irgendwas mit 7 Siegeln. Das ist unglaublich komplex.
Mhm.
Du nimmst dir also ein Buch aus deinem Bücherregal, schaust dir das an und sieht alles gut aus. Ja. Dann probier das mal umzusetzen. Das ist ziemlich schwer. Ich bin also hergegangen. Hier in diesem Buch, deswegen sind hier oben noch, vielleicht kann man das sehen, so Reiter drin.
Ja.
Da habe ich mir das ganze Manuskript in 12 verschiedenen Schriftarten und Größen drucken lassen. Also in diesem Buch hier ist alles unterschiedlich. Und da habe ich gelesen und habe geguckt, was gefällt mir, was ist in Ordnung. Und habe dann auch Marktforschung bei Mitarbeitern, bei meiner Familie gemacht. Was finden Sie gut? Und das hat sich dann auf 2 Größen kristallisiert, die bei allen gut ankamen. Und dann habe ich mir noch 2 Bücher in diesen Schriften drucken lassen, habe die wieder gezeigt und habe die dann auswählen lassen. Weil du wirst irre dabei. Du siehst irgendwann gar nichts mehr davon. Nicht wahr? Mhm. Und trotzdem war der erste Druck von dem, was ich ja so explizit präzise gemacht habe, trotzdem für Nüsse. Das war dann so klein, dann musste ich doch noch mal größer machen.
Also,
ja, bitte.
Aber auch total clever, dann irgendwie in den einen Probedruck, wo man sagt, okay, das ist eh der Probedruck, hier teste ich einfach alles aus und auf verschiedenen Seiten dann direkt alle Schriftarten mit einzubauen. Finde ich eine super clevere Idee auf jeden Fall.
Ja, ich bin Techniker. Ich bin mit einer Schieblehre hingegangen, habe Schriftgrößen gemessen, Zeilenabstände, habe alles tatsächlich dann notiert, habe ich seitenweise Daten gehabt und ja, hinterher habe ich es dann trotzdem falsch gemacht. So viel zum Thema, man macht keine Fehler dabei, man macht sie eigentlich alle. Aber noch viel mehr Fehler macht man im Marketing. Das ist eigentlich der zweite große Punkt. Das Buch rausbringen, das ist eigentlich technisch kein Problem. Du hast eine PDF, du hast ein Cover, fügst das zusammen, veröffentlichst das Ding und fertig. Um hier die Einträge ins VLW oder in die Libri, in die Großformate, das machen die ja die Dienstleister. Da musst du dich gar nicht drum kümmern. Das passiert alles alleine. Aber dann hat ja noch kein Mensch fest mitgekommen, dass das Buch überhaupt existiert. Das ist zwar dann bei Tolino Media theoretisch bestellbar und praktisch natürlich auch, bei Amazon auch. Ja, aber gut, kauft ja keiner, kennt dich ja keiner. Also muss ja die ganze Marketingmaschinerie anlaufen. Und das ist tatsächlich etwas, wovor sehr, sehr viele Leute zurückschrecken, weil sie meinen, das erschlägt sie. Und das kann ich verstehen. Das ist tatsächlich ein nicht unerheblicher Aufwand, der Zeit in Anspruch nimmt, täglich Zeit. Also ich sage dir so, als ich angefangen habe, 2020 meine Kurzgeschichte für den Herrn Fitzek zu schreiben, ich weiß gar nicht, ob ich da schon einen Instagram-Account hatte. Weiß ich gar nicht. Heute poste ich jeden Tag mache ich einen Post, fast eine Story pro Tag und hin und wieder mache ich noch gerne einen Reel dazu. Und das kostet mich mindestens eine Stunde am Tag. Die man ja theoretisch schreiben könnte, weil ich ja noch arbeite, 8 Stunden am Tag, fehlt das natürlich eventuell. Aber es macht mir Spaß. Ich mache das eben gerne. Ich poste also nicht jeden Tag ein Bild von mir, wie ich mein Buch hochhalte, sondern ich poste genau das, was ich auch gerne lesen würde. Ich weiß, ich bin nicht meine Zielgruppe, habe ich mittlerweile schon festgestellt, aber das kann ich nicht anders. Ich kann nicht irgendwie so gestyltes Zeug machen, was vielleicht noch mehr Leute lesen wollen würden. Nee, dann macht mir das ja gar keinen Spaß. Und das habe ich mal gehört, das merken die Leute, wenn das keinen Spaß macht. Und ich hoffe, ich komme hier gerade so rüber, als wenn mir das alles Spaß macht. Und deswegen kann ich auch in meinen Geschichten den Spaß rüberbringen und auch in meinem Marketing probiere ich das. Und ich sage dir, das Allergrößte, was man dann machen sollte, ist auf Messen zu gehen. Den direkten Kontakt mit den Lesern, boah, was Besseres gibt es überhaupt nicht. Das ist das Abgefahrenste, wenn du da stehst. Oh gut, ich muss eine Einschränkung machen. Ich bin ja eigentlich, ich quatsche die Leute an. Nicht wahr? Es gibt ich möchte das auch nicht kritisieren, das ist nicht einfach. Aber es gibt sehr viele Leute, die machen das nicht. Die sitzen, präsentieren ihre Bücher und ich spreche jeden an. An mir kommt keiner vorbei, der nicht, den ich nicht einmal gefragt habe, ob er nicht Krimis liest. Oder wenn ich ihn. Oder ob er aus Köln, aus Wuppertal, aus wo auch immer er herkommt, dann habe ich ein Gespräch direkt und dann gehe ich weiter. Als ich in Berlin auf der Messe war, habe ich jedem erzählt, ich könnte ihm 2 Minuten 38 Sekunden erzählen, worum es in meinem Buch geht. Ob es dann 3 Minuten geworden sind, gut, das ist eben so. Aber dann habe ich Spaß dabei gehabt und ich glaube, ich habe bestimmt 150 Leuten meine Geschichte erzählt. Also die 2 Minuten 38, die habe ich 150 Leuten erzählt. Und ich habe da gefühlt dann auch 25 Bücher verkauft. Das hört sich jetzt nicht viel an. Aber das ist sehr, sehr viel. Ja. Für mich war das eine Riesenmenge, 25 Bücher. Also am Anfang habe ich ein Buch verkauft, wenn ich Glück habe am ersten Tag. Nicht wahr? Also man muss einfach aus sich rausgehen, finde ich, und die Leute einfach ansprechen. Die wollen ja auch angesprochen werden. Warum geht jemand als Leser auf eine Messe? Nicht nur, um an den Ständen vorbeizugehen. Die freuen sich ja. Du merkst das ja, wenn sie anfangen zu sprechen mit dir. Ist ja nicht so, dass du sie zwingst, wenn sie sagen, sie haben kein Interesse, dann gehen sie weiter, ist ja in Ordnung. Ja. Aber die meisten bleiben stehen, auch wenn sie gar keine Krimis lesen. Die wollen eben die 2 Minuten 38 hören, worum es dabei geht. Also, ich würde behaupten, Marketing muss einem Spaß machen, kann einem auch Spaß machen, wenn man die Sache vielleicht locker angeht und denkt, hab ich Spaß dran. Ich habe Spaß dran und mich freut das.
Ja, ich glaube zumindest gerade, was man hier auch sehr gut raushört, ist, dass man so ein bisschen diese Schnittstelle, glaube ich, auch einfach für sich finden muss zwischen, okay, welche Art von Marketing spricht meine Zielgruppe an oder erreicht meine Zielgruppe und die andere Seite mit, okay, was sind Maßnahmen, die mir auch in der Produktion, sei es jetzt, wie du gesagt hast, mit dem Instagram-Beiträgen beispielsweise, was sind Marketingmaßnahmen, die mir auch Spaß machen und wo ich auch authentisch bin, wo ich auch, wo man auch merkt, okay, das macht mir Spaß, weil es mir Spaß macht und nicht, weil ich es machen muss, weil ich Marketing machen muss. Ich glaube, wenn man diese Schnittstelle findet, das ist so dieser perfekte Punkt. Weil, wie du auch schon gesagt hast, ich glaube, Leute, die keine Probleme damit haben, Leute irgendwie anzusprechen, die sie nicht kennen, für diesen Messen dann auch super, super praktisch, als wenn Leute, die da, glaube ich, eher mit Problemen haben, aber die haben dann vielleicht, denen fällt es vielleicht leichter, dann für den Blogartikel irgendwie ein, zwei Artikel mehr zu schreiben, dass die Webseite besser rankt. Das sind, glaube ich, einfach dann, da muss man einfach diese goldene Mitte finden.
Ich kritisiere das gar nicht. Also das muss jeder genauso machen, wie er möchte. Ich finde es nur schade, wenn man auf Messen hinter seinem Stand sitzt und dass die Freude und die Leute an sich vorbeilaufen lässt. Weil ich ziehe sie lieber zu mir und wenn sie dann keine Lust haben, ja, gehen sie weiter. So, dann, ich kann ja nicht jeden glücklich machen. Aber es war jetzt meine dritte Messe, vierte. Und ich bin immer noch, ich mache das genauso viel Spaß wie am Anfang. Und jetzt nächstes Jahr gehe ich nach Leipzig und werde, so wie es aussieht, an einem eigenen Stand mich beteiligen. Also mehrere Autoren, die einen Stand machen. Ja, das wird ja da wieder eine Steigerung. Also das ist, ja, ein eigener Stand ist schon bombastisch gut. Du bist natürlich 4 Tage im Dauerstress, aber ja, super. Von nichts kommt nichts.
Aber ich gerade auch ein Punkt, der mir nochmal gekommen ist, gerade auch in Bezug auf lokale Romane, gerade dann, wenn es einen lokalen Bezug hat, noch ein Punkt wichtiger, dass man dann schaut, okay, in meinem Umkreis, was gibt es da für Messen? Gibt es in Wuppertal vielleicht Messen? Gibt es irgendwie im Umkreis von 10, 20 Kilometern irgendwie schon Messen, als jetzt dann nur diese üblichen verdächtigen großen, weiß nicht, Frankfurt, Berlin und sowas, Leipzig?
Nee, du hast recht, absolut.
Das, weil gerade auch dein Buch natürlich ja dann nochmal diese Zielgruppe dann hat, diesen lokalen Bezug.
So habe ich das auch gemacht. Ich bin letztes Jahr, wir haben eine Messe in Solingen. Die ist relativ kompakt, aber sehr, sehr schön, sehr liebevoll gemacht. Da bin ich letztes Jahr als Leser hingegangen, obwohl ich schon wusste, was ich vorhabe. Aber ich bin als Leser hingegangen und habe mir das so angeschaut und habe das Gefühl bekommen dafür, ob mir das Spaß machen könnte oder nicht. Und am nächsten Tag habe ich die von der Messe angeschrieben, wann man sich denn um den Stand bewerben kann. Das war einfach toll. Diese Atmosphäre auch, wie viele Aussteller würden das gewesen sein? Ja, vielleicht 60 oder so. Also nicht richtig, nicht riesig groß. Berlin hat 300 und Leipzig und wahrscheinlich 3000. Aber das ist dieses Familiäre dabei. Und da kommen natürlich, Solingen ist die Nachbarstadt, da kommen die Leute aus Wuppertal ja auch hin.
Ja.
Und viele, die in Solingen wohnen, arbeiten vielleicht in Wuppertal oder kennen jemand da, kennen die Schwebebahn. Du hast sofort einen Gesprächspunkt, nicht wahr? Du kannst ansetzen. Ist nicht so, dass du sagen musst, naja, ohne jetzt wieder irgendwas zu kritisieren. Da spielt mein Roman auf Sylt. Gut, Sylt ist auch sehr beliebt. Sagen wir auf Langeoog vielleicht. Dann habe ich aber, wo habe ich dann mein Gesprächsthema? Waren Sie schon auf Langeoog? Okay, könnte ich vielleicht anfangen. Aber sind Sie schon mal mit der Schwebebahn gefahren? Das ist dann für mich hier in dem Bezug, da sagen 90% ja. Ja. Und dann habe ich einen Einstieg. Also das ist richtig. Und in Köln war zwar etwas weiter weg als Solingen, aber auch da sind viele aus Wuppertal gewesen. Und klasse. Jetzt muss ich noch einen anderen Punkt sagen, der fürs Marketing sehr, sehr wichtig ist. Und das sind Blogger oder Podcaster. Nicht wahr? Also ich habe ja selber schon einige von deinen Podcasts gehört und da auch, wenn die mir gefallen haben, was oft der Fall ist, einen netten Post dazu gemacht. Nicht wahr? Das macht mir auch Freude. Wenn ich was gehört habe, was mir Spaß macht, das verteile ich ja auch gerne. Ich habe jetzt nicht die megamäßige Reichweite, aber ja, ich mache es einfach gerne. Und was ich habe ja eben gesagt, ich habe alle Fehler gemacht, die man machen kann. Beim ersten Buch, beim zweiten habe ich die dummerweise zum großen Teil wiederholt. Das ist nicht so richtig clever gewesen. Aber jetzt beim dritten versuche ich die abzustellen. Hauptproblem ist in vielen Fällen gewesen, dass ich mir einfach zu wenig Zeit gelassen habe. Nicht wahr? Weil ich ja gesagt habe, ich bin hin und wieder ein etwas eiliger Mensch, habe ich das eigentlich gar nicht so geplant. Ein halbes Jahr für eine Buchveröffentlichung, ich möchte also alle halbe Jahr ein Buch rausbringen, ist eigentlich schon ziemlich knapp mit Schreiben, nicht wahr? Und dann noch so eine dreimonatige Buchlaunch zu planen, ist schwer. Ich habe also, als mein Buch draußen war, angefangen, mir Blogger zu suchen. Was natürlich richtig clever war. Das machten wir eigentlich 2 Monate vorher. Damit ich zum Zeitpunkt des Erscheinens schon die ersten Rezensionen habe, habe ich natürlich versäumt. Aber ich habe so viele nette Bloggerinnen getroffen und mittlerweile auch persönlich kennengelernt. Das ist also auch ein ganz wichtiger Punkt, den man vielleicht unterschätzt. Und ich auch am Anfang. Als ich meine erste Bloggerin angeschrieben habe, die, finde ich, relativ viel und tolle Besprechungen macht, auch eine große Reichweite hat, da war mir, habe ich echt Schiss gehabt, die anzuschreiben. Ich habe dann, wenn ich an die E-Mail heute denke, die hat auch gelacht, wieso ich denn Angst hätte, sie anzuschreiben. Ja, man liest dann so Sachen, die antworten gar nicht, die haben so viel zu tun, die haben keine Zeit und ja, wie gehst du denn da dran? Also habe ich tatsächlich mir ein sehr individuelles Schreiben aufgesetzt und habe sie versucht, davon zu überzeugen, mein Buch zu lesen. Eine Stunde später gesagt, alles klar. Ja, wunderbar, war klasse. Vielleicht hätte ich auch direkt anrufen sollen. Das Gleiche vor meinem ersten Zeitungsartikel. Zeitungsartikel sind auch sehr wichtig.
Gerade wieder auch beim lokalen Bezug, ne?
Ja, wir haben ja in Wuppertal eine große Zeitung und da habe ich Glück, dass ich einen Redakteur kennengelernt habe durch eben meine Mail. Und der schreibt mir jedes Mal einen tollen Bericht. Eine halbe Seite in so einer großen Zeitung, das ist bombastisch gut. Wir haben hier 90.000 Auflage, hat die WZ. Das ist schon nett. Das ist
der Wahnsinn.
Und wenn man dann immer, ach, Sie waren noch in der Zeitung, ach, schauen Sie mal hier. Oder die Nachbarn kommen, Sie schreiben Bücher. Und das ist einfach, einfach schön. Da kommt das von Stellen, wo man das gar nicht erfährt. Und auch bei dem habe ich, ja, wie mache ich das denn jetzt? Wie schreibe ich denn die Zeitung an, dass ich jetzt nicht so aufdringlich wirke? Hey Leute, ich habe ein Buch, wollt ihr denn? Dann sagen die ja, ist klar, kannst du träumen. Also habe ich auch 3 Tage, glaube ich, drüber nachgedacht, wie ich diese E-Mail formuliere, damit die möglichst freundlich, interessant, dass sie auch, ja, dann habe ich, eine Stunde später war die Antwort da, wann können wir? Manchmal bin ich total überrascht davon, wie schnell Leute sind, aber ich habe auch das andere erlebt, dass man gar nichts hört. Das ist leider auch so. Ich würde unheimlich gern hier bei Radio Wuppertal mal darüber plaudern. Da kann ich noch nicht landen. Ja, so ist das eben. Da muss man eben steter Tropfen hüllt den Stein und beim nächsten Buch rufe ich dann wieder an. Nicht wahr? Also Autoren haben ja oder stehen oft haben das Bild in der Öffentlichkeit, dass man an seinem Schreibtisch sitzt und zurückgezogen in für sich in Ruhe schreiben möchte und möglichst nicht an die Öffentlichkeit will. Das mag sein. Ist aber, glaube ich, heutzutage keine richtig gute Idee mehr. Entweder man hat tatsächlich einen guten Verlag oder ja, man macht das selber so wie ich und geht eben raus und erzählt den Leuten, was man macht. Und ja, dann klappt das hoffentlich. Und dazu kommt natürlich noch eins. Mein erstes Buch ist für mich persönlich sehr gut gelaufen. Verkaufstechnisch wird das kaum an irgendeinen guten Verlagsroman drankommen. Ich würde mal, wenn ich jetzt schätzen müsste, 300 Taschenbücher werde ich bis jetzt verkauft haben davon und vielleicht 500, 600 E-Books. Hört sich jetzt nicht viel an. Für mich ist das sehr viel.
Also ich finde gerade auch für einen ersten Roman, für einen kalten Start, nenne ich es mal in Anführungsstrichen, ich finde, das klingt doch schon nach einer ziemlich guten Zahl für das erste Buch.
Ja, finde ich auch. Ist aber natürlich nichts, wovon man auch leben könnte. Nicht wahr? Aber ich bin total unbekannt. Als ich mein Buch im März rausgebracht habe, kannte mich gar keiner. Und dafür finde ich das bis heute mit 80, ich glaube, ich habe 70 Rezensionen, finde ich total klasse. Beim zweiten Buch, ja, da muss eben steht, der Tropfen füllt den Stein. Ich kenne eine Autorin aus der Eifel, eine sehr, sehr nette Frau, die gesagt hat, in ihrem ersten Jahr hat sie 50 Bücher verkauft. In ihrem zweiten Jahr 150. Und heute verkauft sie pro Teil, was rauskommt, ich muss mal schätzen, 20.000 oder so. nicht wahr? Wow. Die schreibt sehr coole Romane, aber das war auch bei ihr nicht von Anfang an so. Das ist eben Arbeit. Arbeit, die man machen muss, um die Leute davon zu überzeugen, dass man coole Sachen macht. Ja, und dann klappt das eben. Also als ich das gehört habe, dass sie, ja, ey, du hast jetzt, du hast doch schon super, 5-mal so viel verkauft wie ich im ersten Jahr. Ja, und heute macht sie 20.000 im Monat von ihren Büchern, und schätze ich jetzt mal, die genaue Zahl weiß ich nicht. Aber sie kann da sehr gut von leben. Also dranbleiben. Und das ist etwas, was ich auch oft gefragt werde, dann sage ich immer, Leute, ich schreibe seit einem halben Jahr, ich habe seit einem halben Jahr Bücher draußen. Ich bin überhaupt nicht prädestiniert dazu, jemandem Tipps zu geben dafür. Aber das, was ich jemandem sagen würde, ist, fang an. Nicht wahr? Es gibt keinen, der gut und schlecht schreiben kann. Schreiben kommt durch Übung. Ja. Ne? Fang an und dann entwickelt sich die Sache. Jeden Tag, na gut, das mache ich auch nicht jeden Tag, aber der Geschichte eine Idee geben und nicht aufgeben. Ja. Dann wird da was draus. Und gleichzeitig, ja, wenn das Ding näher ist, sich dann versuchen, bekannt zu machen. Also Werbung ist das halbe Leben.
Ich finde, da sind auch jetzt total viele spannende und hilfreiche Tipps schon dabei gewesen. Gerade auch nochmal, um das Ganze jetzt so ein bisschen abschließend zusammenzufassen, Dinge, die gerade bei mir so hängen geblieben sind. Vor allem einfach in Bezug jetzt auf beispielsweise Blogger oder mit der Zeitung, einfach probieren, weil da, wie du auch schon gesagt hast, im schlimmsten Fall kommt halt eine Absage oder keine Antwort. Aber mehr, also es ist ja einfach nur Fragen, sage ich mal in Anführungsstrichen. Zumindest mal nachfragen kostet ja per se erstmal nichts. Dann, wenn man sowas macht, trotzdem aber sich die Zeit dafür nehmen, das Ganze dann auch entsprechend auf die Institution, auf die Person abzustimmen, dass man nicht einfach irgendwie 20 Massenmails rausschickt, wo man schon merkt, oh, der hat da nicht mal meinen Namen eingefügt, da ist noch der von dem Blogger davor drin. Also sich schon natürlich dann auch entsprechend ein bisschen Mühe zumindest geben, dass man auch zeigt, dass man da auch wirklich dran interessiert ist. Und ja, der dritte Punkt, was ja auch zum Schreiben super passt, sowohl Schreiben, aber jetzt auch nochmal gehört, gerade auch im Vermarkten und Veröffentlichen, dranbleiben, das Ganze ist ein Marathon, das ist kein Sprint, das je länger man irgendwie immer ein bisschen was macht und dranbleibt, desto mehr zahlt sich das langfristig aus. Also ich glaube, da sind schon total coole Tipps dabei gewesen, irgendwie für angehende Autorinnen oder Autoren, super cool.
Also einen abschließenden Satz möchte ich noch sagen, oder vielleicht werden es auch natürlich wieder mehrere. Blogger anzuschreiben bedeutet ja, sich zu vernetzen. Vernetzen ist gerade für Self-Publisher sehr, sehr wichtig, aber natürlich auch Verlagsautoren machen das, gar keine Frage. Aber für uns Self-Publisher ist das extrem wichtig. Und wenn ich jetzt noch ein ganz kleines bisschen Werbung machen darf, es gibt ja den Self-Publisher-Verband. Und da bin ich sogar noch eingetreten, bevor ich mein erstes Buch veröffentlicht hatte, weil ich eben von diesem Konzept, dass Leute sich zusammentun, die gleichen Interessen haben, total überzeugt bin. Ja. Da habe ich so viel gelernt. Also ich habe ja im März mein erstes Buch rausgebracht und habe gleichzeitig die Chance gehabt, auf dieser Messe in Leipzig, also der großen Leipziger Buchmesse, mein Buch zu zeigen. Ich war hin und weg, ich war total baff. Man konnte, also der Self-Publisher-Verband hat einen eigenen Stand, der insofern relativ groß war. Wie lang wird der groß? Wird vielleicht so 15 Meter lang vielleicht, 5 Meter breit oder 4 Meter breit, ist auch egal. Und da zeigen die 800 Bücher von Self-Publishern, also von Mitgliedern. Und da stehst du dann und siehst dein Buch auf der Messe. Boah, was Besseres gibt's überhaupt nicht. Das ist der absolute Wahnsinn. Megaknaller. Und ich war dann da 4 Tage vor Ort und habe mit den Mitgliedern, ich habe die kennengelernt, habe mit denen gesprochen. Wir waren abends noch was trinken, was essen. Und diese Herzlichkeit, dieser Verbandstätigkeit, das war so klasse. Und das kann ich jedem nur empfehlen. Also alleine ist Mist. Kann man machen, natürlich kann man das machen. Aber es macht viel mehr Spaß, wenn man es mit anderen Leuten zusammen macht. Und was man im Buch, in der Buchbranche auf jeden Fall weglassen muss, ist Neid.
Ja.
Es kann jeder nur mein Buch einmal lesen. Ne? Wer es gelesen hat, der liest das nicht nochmal, der kauft sich ein anderes. Ich kann ihn versuchen zu überzeugen, dass er meins auch mal liest. Dann freue ich mich. Aber ich habe nichts davon. Wenn du jetzt ein Buch geschrieben hättest, ja, dann liest du das eben morgen. Da kann ich auch gar nichts gegen machen. Ja. Das interessiert jemand überhaupt nicht. Also Neid, den gibt's ohne Ende. Aber der ist total wirklich total fehl am Platze dabei. Gönn doch den anderen Leuten lieber. Wenn ich dir gönne, dass du dein Buch veröffentlichst, ja, dann sagst du vielleicht, oh, guck mal hier, der hat auch eins geschrieben. Lies doch mal das. Dann sag ich, oh, lies doch mal das und schon haben wir 2 verkauft. Also das ist eine Community, die sich aufbaut. Das habe ich vor einem Jahr auch nicht gekannt. Also ich bin da so richtig reingerutscht und ich sage mir, ich bin auch totaler Frischling. Wenn irgendwelche Leute sagen, die schreiben seit 10 Jahren, haben 20 Bücher veröffentlicht, oh Gott, und ich habe 2 und mache das seit einem Jahr. Und trotzdem bin ich da total enthusiastisch und freue mich darüber. Und Leute, der Neid ist total fehl am Platze. Freut euch für andere. Unterstützt die, dann geht das voran.
Voll. Dirk, ich bin 100% bei dir. Das sind die Gedanken, einfach meine Gedanken ausgesprochen durch dich, würde ich zu 100% unterschreiben. Und ich glaube, gerade auch in dieser Autoren- und Schreib-Community, wenn man da den Nachbarn vom Stand nebenan als seine Konkurrenz betrachtet, dann macht man, glaube ich, auch einfach grundlegend erstmal was falsch. Deswegen bin ich da
vollkommen
bei dir.
Das könnte ich gar nicht. Also, das würde mir auch gar keinen Spaß machen. Man kann jedes Buch nur einmal lesen. Gut, das stimmt. Ich habe manche Bücher schon zweimal gelesen, also so. Aber ja, das Jahr 365 Tage. Sagen wir mal, man braucht eine Woche für ein Buch. Dann lesen die 50 Bücher. Ja, aber meins lesen sie nur einmal. Nein, also ich freue mich, wenn andere Leute ihre Bücher verkaufen. Ist doch toll. Dann, ne, vielleicht erwähnen die mich mal. Ich habe zum Beispiel eine, ja, kann man das so bezeichnen? Ist eine, ich kann sie nicht als Freundin bezeichnen. Aber weil da kenne ich sie nicht gut genug für. Aber sie ist eine sehr große Self-Publisherin, Sandy Messier. Eine ganz tolle Frau, die schon so viele Bücher veröffentlicht hat, die Bestseller geschrieben hat und alles. Und die habe ich durch einen Zufall in Leipzig kennengelernt und die hat mein Buch gekauft. Boah, ich bin stolz wie heute, bis heute. Ne? Als ich das zeigen konnte, sie mit mir und mit dem Buch, das ist mein bester Post auf Instagram bis heute, glaube ich.
Ja.
Und ja, wenn ich sie wieder sehe oder wenn dann ja, plaudern wir eine Runde, wir tauschen uns aus und sie ist jedes Mal nett und freundlich. Gut, vielleicht ist das sowieso, aber ich nehme jetzt für mich in Anspruch, dass ich auch ganz nett und freundlich zu ihr bin, sodass wir uns einfach, ja, vielleicht sind wir uns sympathisch. Finde ich total klasse. Und dass die vermeintlich Großen, ja, die ist auch nicht neidisch. Die ist total offen dafür. Ja, finde ich total klasse, dass sie sich, ja, also, ach, Leute, ich kann nur sagen, vernetzt euch, macht tierisch Spaß.
Ja, voll. Also gegenseitig unterstützen und einfach seid einfach nette Menschen. mehr muss man gar nicht machen. Seid einfach nett.
Hat man mehr von.
Total. Und apropos, das Jahr hat Platz für 50 Bücher. Das ist natürlich besonders spannend von dir zu hören. Das gibt, habe ich auf deiner Website schon ein bisschen gespickt. Ja, schon den dritten Band hast du auch so ein bisschen raushören lassen. Der ist schon in Arbeit, der ist schon in der Mache. Gibt es schon irgendwelche Sachen, die du da erzählen kannst? Irgendwelche kleinen Teaser, was man so in Zukunft noch von dir erwarten kann?
Also das Buch hat den Arbeitstitel Selbst geirrt. Ich bin ja so ein Selbstfreund von Selbstvergeltung und selbstgerecht. Habe ich mir selbst geirrt ausgedacht, weil es in diesem Buch um jemanden geht, der jemanden umbringt und dann merkt, dass er den Falschen erlegt hat. Und der irrt sich also. Jetzt habe ich aber dummerweise vor 2 Tagen eine Buchhändlerin, eine gute Bekannte von mir getroffen und die sagte, der Titel geht ja gar nicht. Okay, vielleicht muss ich an dem nochmal arbeiten, weil auf Buchhändler sollte man ja hören. Die findet zwar meine bisherigen Cover und Titel toll, aber der Titel, na gut, mir gefällt er eigentlich ganz gut, aber muss ich vielleicht mal in Medias Res gehen. Es geht, wie ich ja schon angedeutet habe, um einen Toten in einem Hotel. Die Kommissare, mein Herr Gerste und seine Kollegin Corinna Meyer werden wieder ermitteln. Die gute Irene, die lasse ich natürlich nicht gehen, die spielt wieder eine entscheidende Rolle bei der ganzen Geschichte. Sie wird diesmal als Rechtsanwältin, obwohl sie schon pensioniert ist, auftreten. Und ich habe ein furioses Ende im Sinn. Es wird diesmal ein klassischer Krimi werden, mit Verdächtigen, mit Ermittlungen, mit allem, was dazugehört. Aber ich denke, das macht ja auch meine ersten beiden Bücher schon aus, es da wieder etwas gibt, das sagt natürlich jeder von sich, was das Buch besonders macht. Und also das Ende finde ich, das habe ich so noch nicht gelesen und ich habe ja schon sehr, sehr, sehr viel gelesen. Manches auch mehrmal, manches auch einfach. Aber das Ende habe ich so noch nicht gelesen.
Das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Und wenn man
das. Es wird im März rauskommen, Entschuldigung. Es wird im März rauskommen. Und eine Lesung habe ich auch schon, eine Premierenlesung. Also ich habe sogar Druck, was als Self-Publisher ja manchmal nicht so der Fall ist. Da könnte man ja theoretisch in den lieben guten Tag reinschreiben. Nein, ich habe mir sogar selbst Druck gemacht und habe im März eine Premierenlesung. Und im März, im April ist diesmal die Leipziger Buchmesse. Da soll es natürlich auch sein. Also ungewohnte Aspekte. Ich habe mich selbst unter Druck gesetzt.
Aber natürlich jetzt schon mal spannend zu hören. Es gibt Punkte, wo man dann deinen dritten Band sich genauer anschauen kann oder auch anhören kann. Und wenn man dazu noch mehr erfahren will und auf keinen Fall den Release verpassen will, was sind so die bevorzugten Plattformen, wo man dich findet?
Ja, mich findet man sehr intensiv auf Instagram. Das ist mein Profil Dirk-Osigus-Krimi-Autor. Da bin ich sehr, sehr aktiv, mache jeden Tag einen interessanten Post. Zum Beispiel gibt es montags das Montags-Info. Heute ist ja Montag. Heute gab es zum Beispiel Informationen zur Jägersprache. Nicht wahr? Jäger sprechen gewisse Dinge anders aus. Und das fand ich als Information gut. Manchmal informiere ich über Polizei, über Richter, über Recht und Justiz, über alle möglichen Dinge. Natürlich mache ich auch Buchwerbung, gehört auch dazu, aber möglichst so, dass sie nicht direkt, ha, mein Buch! Also ein bisschen subtiler vielleicht. Ich informiere über Wuppertal. Also ich gebe mir Mühe, die Leute über auch die Tatorte und Bezüge, die ich zu Wuppertal habe, darzustellen. Und bisher wird das, denke ich mal, ganz gut angenommen. Dann empfehle ich immer noch Podcasts. Das ist jetzt kein Witz, das mache ich tatsächlich. Also ich höre sehr, sehr viele Podcasts. Ich habe ja auch täglich Zeit zur Arbeit und zurück. Ich höre gefühlt 5 Podcasts mindestens am Tag und abends auch noch politische, literarische, alles Mögliche. Und was mir gefällt, empfehle ich. Das nebenbei lese ich noch. Also Facebook bin ich auch, nur nicht mehr ganz so viel, schade eigentlich, weil ich auch eine nette Plattform finde. Mhm. Aber Instagram ist einfach von der Interaktion, finde ich, einfacher für die Leute und schneller. Dann habe ich noch meinen Podcast, Buchcasting. Da nehme ich Bücher auseinander, vorzugsweise von Herrn Fitzek und von anderen großen Autoren, aber auch kleinere, auch Self-Publisher, auch Kurzgeschichten. Ja, das ist eigentlich das. Ja, und meine Homepage, die findet man natürlich auch noch. dirk-osigus.de. Da habe ich mir, naja, finde, die ist ganz gut, aber das ist subjektiv.
Ja, sehr cool. Dann nochmal hier, das finale Hinweis, wie schon am Anfang gesagt, alle genannten Links zu Dirk und seinen Büchern findet ihr, wie immer, in den Shownotes oder in der Videobeschreibung auf YouTube. Und dann würde ich mit dir, lieber Dirk, zum Schluss in die altbekannte Fragerunde gehen. Du bist wahrscheinlich schon am besten drauf vorbereitet als alter Hase vom Schreibmein-Podcast. Aber ich hoffe, ich habe noch ein, zwei Fragen dabei, mit denen du auch Spaß hast. Und ich würde sagen, ich starte einfach mal mit der ersten Frage.
Hau rein.
E-Book, Buch oder Hörbuch, was bevorzugst du und warum?
Das kann ich ganz einfach beantworten. Bis vor 3 Jahren hätte ich niemals im Leben auch nur ein E-Book angefasst. Da war das so, hätte ich das verwünscht, den Teufel geholt, dass er das E-Book wegbringt. Das hat sich massiv geändert und heute lese ich sogar auf dem Handy. Hm. Also hätte ich nie gedacht, wenn du mir das vor 2 Jahren erzählt hast oder vor 3, hätte ich gesagt, du spinnst wohl. Nein, ich lese trotzdem noch sehr, sehr gerne haptisch. Also ein Buch in der Hand zu halten ist immer noch sehr schön, aber da ich viel unterwegs bin, lese ich auch auf dem iPad, auf dem Handy, wo es auch immer ist. Und da ist natürlich ein E-Book deutlich einfacher. Aber da ich auch sehr gerne gewidmete Bücher habe, ist für mich das haptische Buch, also das Taschenbuch oder das gebundene Buch, immer noch sehr wertvoll. Und so habe ich mich letztes Jahr sehr, sehr gefreut, dass meine Frau mir zu Weihnachten ein persönlich signiertes Buch von Herrn Fitzek geschenkt hat. Das kann man als E-Book natürlich eher weniger machen, nicht wahr? Also ich lese alles. Wenn ich tatsächlich hier so en masse lese, lese ich E-Books.
Mm. Sehr, sehr spannend. Und die nächste Frage, was war das für ein Gefühl, als du das erste Mal dein eigenes Buch in den Händen gehalten hast?
Ha, das war bombastisch gut, muss ich sagen. da kam ja dann der Karton, du machst den auf. Es war nur eins drin, weil es war der erste Probedruck, ja. Mm. Wow, das war super. Dann schlage ich auf und schon sehe ich die ersten Fehler drin. Oh Gott, das kann doch wohl nicht wahr sein. Aber gut, das Gefühl war trotzdem wirklich klasse. Du hast das erste Mal, obwohl ich mir die Cover vorher farbig ausgedruckt habe und alles, siehst das glänzend vor dir. Boah, das war bombastisch gut. Kann ich jedem nur empfehlen, das macht tierisch Spaß. Wenn man da nicht den ersten Fehler sieht, dann macht es noch mehr Spaß.
Der schöne Moment währt nicht lange, aber er ist trotzdem, nichtsdestotrotz ist er einfach schön.
Absolut. Ist durch nichts zu ersetzen.
Sehr cool. Die nächste Frage wäre, welches Buch liest du momentan beziehungsweise hast du zuletzt gelesen?
Ich lese gerade Blutschuld von Freya von Korff. Hm. Das ist ein Buch, was ich mir in Berlin auf der Messe gekauft habe und habe signieren lassen. Es geht um eine Richterin, die gestalkt wird und ich bin auch erst zur Hälfte durch. Ich weiß also gar nicht genau, worum es geht. Das ist das dritte Stalker-Buch, was ich dieses Jahr lese. Ich bin scheinbar zum Stalker-Fan mutiert. Aber das ist sehr nett geschrieben. Es spielt in Hamburg. Und die Autorin schafft es, mich bei der Stange zu halten. Das ist schon mal sehr gut. Da es aber ein Taschenbuch ist, komme ich nicht jeden Tag leider zum Lesen. Weil es, wenn, ja. Aber ich finde es toll. Ich möchte also, vielleicht habe ich ja Glück und ich treffe sie übermorgen, mal sehen. Aber ich lese auf jeden Fall ihr Buch.
Ja, total spannend und auch total schön zu hören, weil die liebe Freya war ja auch ganz am Anfang mit einer der ersten Gäste bei mir im Podcast. Ich glaube sogar die 2. Folge. Deswegen total lustig zu hören, dass du jetzt ihr Buch liest. Das ist irgendwie so wie so eine Geschichte, die gerade so einen Bogen spannt und bei mir wieder ankommt. Also super cool.
Ja, Na, in Berlin war ihr Stand zwei Stände neben meinem. Und da ist sie, ja, die kennt man ja. Der Freier ist ja jetzt keine unbekannte Autorin, finde ich. Genau, sie hat einen Stand mit A.D. Wilk zusammen. Ja. Und die beiden haben da einen bombastischen Stand hingelegt. Da hätte man tatsächlich neidisch werden können. Aber ich habe mich dafür gefreut. Und wir haben auch viel nett geplaudert. Und habe ich mir ihr Buch gekauft, habe mir eins empfehlen lassen von ihr. Und das habe ich jetzt genommen. Und ja, gefällt mir gut.
Sehr, sehr cool. Dann die nächste Frage an dich. Was ist für dich das Wichtigste an einer Geschichte?
Für mich muss die Handlung gut sein. Also wenn es ein interessanter Fall ist, zum Beispiel habe ich sehr, sehr gerne von Tom Clancy seine Thriller über die amerikanische Politik, über den amerikanischen Präsidenten gelesen. Ich liebe Geheimdienstromane. NSA, CIA, egal wie, das finde ich bombastisch gut. Also Handlung. Nachvollziehbare, realistische Handlung, die ich glauben kann. Da müssen die Figuren nicht bis zum Barthaar beschrieben sein.
Okay, dann die nächste Frage. Warum schreibst du Bücher?
Ja, wie gesagt, Herr Fitzek ist schuld.
Wie so oft.
Es hat mir also so viel Spaß gemacht, diese Kurzgeschichte damals zu schreiben, dass ich danach einfach gesagt habe, diese Geschichte, wo ich 20 Jahre drüber nachdenke, also wie ich Leute umlege, die muss einfach raus. Die will ich jetzt schreiben und ich habe ehrlich gesagt auch nicht mal gezweifelt, ob ich das kann. Ich habe es einfach gemacht. Das war am Anfang nicht gut, das gebe ich zu. Ich habe aber einen Punkt, den ich auch noch jedem empfehlen kann, der anfangen will zu schreiben. Sucht euch jemanden, der euch offen kritisiert und dem ihr das nicht übel nehmt. Ich habe also damals jemanden gehabt, eine nette junge Frau, die auch ihr erstes Buch schreiben wollte. Und wir haben uns gegenseitig unsere Sätze, Kapitel, Absätze um die Ohren gehauen. Ja. Alles angeschrieben, was Mist war, was nicht gut klang. Zu viele Adjektive, der Satzbau schlecht, die Stellung der Verben schlecht, alles. Das haben wir aber so gemacht, dass wir das beleidigend eigentlich schon fast war. Wir haben es aber nicht als Beleidigung angesehen. Wir haben uns vorher vereinbart, dass wir das so machen und wir beide davon lernen wollen. Und die Dinger waren rot immer, als sie zurückkamen. Da war kein einziges Wort vernünftig. Nach einem halben Jahr ging das dann besser. Dann wurde es dann weißer. Aber am Anfang, wir reden noch miteinander, aber diese Buchbuddy-Geschichte, die hat sich jetzt etwas verlaufen, weil sie ein ganz anderes Genre schreibt. Aber das war extrem wichtig für mich am Anfang. Und deswegen habe ich Spaß am Schreiben und ich schreibe das, was ich gern lese. Weil ich lese sehr, sehr gerne. Und ich möchte das lesen oder das schreiben, was ich selber lesen möchte. Und bisher habe ich das geschafft, weil ich habe meine beiden Bücher natürlich schon sehr, sehr oft gelesen und ich würde die immer noch wieder lesen. Und ich kriege immer noch Spaß dabei und ich finde es einfach schön.
Einfach nur cool. Und ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, die nächste Frage, da kenne ich schon die Antwort drauf. Dein Lieblingsautor oder deine Lieblingsautorin?
Ja, wenn du vorhin mal aufgepasst hast, weißt du das? Es ist nicht Herr Fitzek übrigens.
Oh.
Nein, okay, ich habe zwar alle Bücher von ihm und habe aber noch nicht alle gelesen. Aber mein Lieblingsautor ist tatsächlich Lee Child, der die Jack Reacher-Romane schreibt. Ne, 2 Meter groß, 120 Kilo schwer, ja. Und der liebende Killer. Killer ist er, der liebe Ex-Militärpolizist. Und die finde ich richtig, da gibt mein Herz auf, wenn ich das lese. Dann gibt es noch, wie kriege ich das jetzt hin? Ist der Special Agent Aloysius Pendergast. Aber die beiden Autoren heißt, glaube ich, Preston Child. Also das ist jetzt nicht der gleiche Preston, ist, glaube ich, Douglas Preston. Und die beiden, also dieses ist ein Roman, der in Amerika spielt, in New York vorzugsweise. Und das ist eine Figur, da ist übrigens die Figur das Treibende in der Reihe. Wunderbar. Aber am liebsten lese ich eigentlich tatsächlich Lee Child im Moment. Ich habe mal angefangen mit Harry Potter. Nicht wahr? Die habe ich alle durchgesuchtet, obwohl es überhaupt nicht mein Genre ist. Mhm. War richtig gut, aber ich bin doch der Thriller-Fan. Robert Ludlum war mein absoluter Lieblingsschriftsteller, ist ja leider gestorben. Da habe ich auch alles von gelesen. Ich bin also tatsächlich ein Reihen- und Serien-Fan. Und welches Buch ich jedem empfehlen kann, der auch nur ein ganz kleines bisschen an asiatischer Kampfkunst interessiert ist, ist Der Ninja. Erik van Lustbader, Der Ninja. Ein bombastisches Buch. Und dann natürlich die 10 weiteren. die davon kommen. Aber ich glaube, die gibt es nur noch im Antiquariat. Aber das ist eine Denkweise bombastisch gut.
Ja, spannend. Da hast du mich natürlich jetzt dann doch erwischt. Ich habe, der Name Fitzek ist heute so aufgefallen, da war ich schon fast sicher, dass der
genannt
wird.
Ich lese halt seine Bücher. Ich lese, aber ist nicht mein Lieblingsautor. Das ist ein anderer. Weil Herr Fitzek ist ein jemand, der durch seine Art zu schreiben die Leute in den Bann zieht, aber in den letzten Büchern sehr viele Logikfehler macht, finde ich. Das ist auf hohem Niveau kritisiert. Also er schreibt wirklich gut und ich lese ja auch bis zum Ende durch, aber die sind etwas unlogisch geworden am Ende, finde ich. Das werden viele Leute einfach so überlesen oder die akzeptieren es einfach und kümmern sich nicht weiter drum. Aber da ich, ja, das ist das Problem, was man hat, wenn man selber schreibt. Man liest sehr, sehr kritisch. Und wenn da etwas nicht logisch ist, dann will ich das nicht akzeptieren. Das passt für mich einfach nicht. Ne? Also, das ist mein eigener Fehler. Herr Fitzek, den lese ich gerne, aber ich lese lieber Lee Child.
Apropos Dinge, die man dann mehr liest oder mehr sieht, wenn man selbst schreibt, dann passende Überleitung zur letzten Frage. Was würdest du deinem jüngeren Ich für einen Ratschlag geben in Bezug auf das Schreiben?
Fang früher an.
Am besten vor der
Also ich,
Grundschule noch.
ja, okay, das ist eine Möglichkeit, aber ich habe ja jetzt erst mit 54 angefangen zu schreiben. Ist ein bisschen spät. Ich überlege manchmal, was wäre gewesen, wenn ich mit 25 angefangen hätte. Dann hätte ich vielleicht schon 20 Bücher auf dem Markt. Abgesehen davon, dass es vor 25 Jahren kein Self-Publishing oder sowas gab. Aber fang früher an, das würde ich sagen. Wenn du Spaß daran hast, mach es.
Wobei ich es gerade dann auch trotzdem wieder einfach eine coole Motivation finde, dass trotz dessen, dass du erst, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, so spät angefangen hast, trotzdem irgendwie dann den Entschluss gefasst hast, zu sagen, ich probiere es trotzdem. Weil man kann ja auch mit der Herangehensweise da rangehen können und sagen, ah nee, jetzt, ich habe nicht vor 30 Jahren angefangen, jetzt wird das nichts mehr, jetzt brauche ich auch nicht mehr anfangen. Aber dass man trotzdem auch,
Nee, ich habe ja noch ein paar Jahre, hoffe ich.
ja, aber dass man
Nee.
einfach, ja. Das ist schon cool.
Ich muss dazu sagen, ich habe das, glaube ich, ganz am Anfang mal erwähnt, Schreiben war ja nie mein Ziel. Ich habe eigentlich nie überlegt, dass ich Bücher schreiben will. Aber jetzt finde ich das toll und überlege, wieso hast du Idiot das nicht früher gemacht?
Ich bin auf jeden Fall froh, dass du Bücher schreibst, weil deswegen sitzen wir jetzt hier zusammen. Auch wenn die Folge leider sich dem Ende neigt, kann ich nur sagen, lieber Dirk, es war ein super, super angenehmes Gespräch mit dir. Es hat mich sehr gefreut und ich bin auch dankbar an Fitzek, dass er dich dazu gebracht hat, die Kurzgeschichte zu schreiben und wir deswegen heute hier sitzen. Deswegen vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute beim Schreibmein-Podcast mit mir zu quatschen.
Sehr gerne, Elias. Hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und vielleicht wird Herr Fitziger doch noch mein Lieblingsschriftsteller.
Wenn ich ihn in den Podcast bekomme, werde ich ihn explizit fragen. Sehr cool. Dann
Okay, tschüss
noch,
dann, ne?
genau, tschüss. Und bevor wir final tschüss sagen, nochmal ganz am Schluss, weil man es nicht oft genug sagen kann, die Informationen, alle in der Folge genannten Links zu Dirk, findet ihr in den Shownotes und der Videobeschreibung. Und dann kriegt ihr von mir jetzt noch das altbekannte Outro, das ihr wahrscheinlich schon synchron mitsprechen könnt. Aber ich mache es einfach gerne nochmal für euch. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bewertet doch gerne den Podcast und folgt ihm auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform oder auf YouTube. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr diese Folge mit euren Freunden teilen würdet oder Leuten, die sich vielleicht auch einfach für lokale Krimis interessieren. Ansonsten wünsche ich euch einen entspannten Tag, viel Erfolg beim Schreiben und wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao.
Tschüssi.